und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 133. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's besser. Ich darf ab morgen wieder raus und ich bin glücklich und habe jetzt auch bisher keine Folgen davon getragen. Also, toi, toi, toi. Und ich habe mega Bock auf die Folge.
Ja, das auf jeden Fall. Und man erkennt dich wieder. Also man sieht nicht mehr in den Kommentaren, wer ist eigentlich der Typ neben mir, sondern genau. Aber diese Frage könnte man sich vielleicht stellen, wenn man unseren heutigen Gast noch nicht kennt. Und das ist der einzigartige, der oft kopierte, niemals erreichte MTG Malone. Hi, wie geht's dir?
Wer kopiert? Sehr gut. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich bin super froh, hier zu sein. Vor allem auch froh, endlich mal noch mal was auf Deutsch zu machen, weil es ist ultra lange her und viele Leute wissen gar nicht, dass ich Deutsch bin. Also es ist cool, hier zu sein. Ich war super froh für die Einladung. Also wirklich super, super cool, dass ich heute hier sein darf.
Ja, freuen uns auf jeden Fall auch mega, dass du die Zeit hattest. Also wir haben auf jeden Fall heute ein paar Themen, die deine Expertise dann doch verlangen. Und zwar werden erstmal ein bisschen auf dich eingehen, was du so machst, wo man dich so finden kann und ja, wie deine Beziehung zu Magic so steht. Dann hatten wir gerade ein Set-Release mit Kamigawa Neon Dynasty, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht offiziell in Paper-Release ist, aber wir hatten schon Pre-Release, wir hatten schon Arena-Release und da werden wir ein bisschen drüber sprechen, ob es denn da schon neue Decks gibt, ob es da Karten gibt, die jetzt schon sich als Favoriten herausstellen, alles drüber und drunter. Außerdem reden wir dann nochmal in etwas mehr Ausführlichkeit, als wir es sonst gehabt haben, weil wir haben einen Experten auf jeden Fall mit dabei, über Arena, wie es denn aktuell aussieht, ob denn die Kritik gerechtfertigt ist, die wir hier ab und zu mal äußern und vor allen Dingen, wie ist die Sicht von jemandem, der es intensiv jeden Tag spielt. Dann haben wir noch eine, ja, überraschende News, und zwar Secret Lair Cross Street Fighter, das gesamte Set wurde angekündigt und wir gehen mal die einzelnen legendären Kreaturen durch und reden mal darüber, ob das alles so sinnvoll ist. Zu guter Letzt hätten wir noch eine kleine Frage aus der Rubrik Mark Rosewater Asks, also wo er Fragen an die Community richtet, aufgrund von Fragen, die Leute ihm gestellt haben, über das Thema zu lange und komplexe Karten. Aber da schauen wir mal, wie es zeitlich da aussieht, ob wir dafür noch Zeit haben. Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr dem Ganzen hier ein Like geben könnt, uns auch abonnieren würdet und all sowas gerne kommentieren, eure Meinung zu den einzelnen Themen, wie ihr dazu steht. Außerdem natürlich bei MTG Blacksect und natürlich MTG Malone vorbeischauen. Die machen beide fabelhaften Content über Magic the Gathering. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Außerdem natürlich Spotify, Apple Podcast. Dort nicht vergessen, Radio Ravnica zu folgen, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Wie gesagt, positive Bewertungen helfen uns hierbei, ja, noch mehr Leute zu finden. Und wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, haben wir Twitter, Instagram, Discord. Dort alle Links in der Videobeschreibung, wie auch zu unserem Patreon, patreon.com/gamery. Dort könnt ihr uns monatlich ja unterstützen, ein bisschen die Last von unseren Schultern nehmen, die wir mit der Bereitstellung des Podcasts eben da haben. Das machen auch schon eine ganze Menge Leute, deren Namen seht ihr in der Endcard, beziehungsweise nennen wir am Ende noch mal im Podcast persönlich. Also wenn das was ist, woran ihr Interesse hättet, dann schaut mal vorbei bei patreon.com/gamery.
Und bevor wir starten, einmal ganz kurz, natürlich auch ein Dankeschön, weil wir haben auch einen Meilenstein nun mal geschafft. Den muss man natürlich auch erwähnen. wir haben jetzt diese Woche bei Gamery, also bei dir auf dem Kanal, wo wir diesen Podcast auch veröffentlichen, 1000 Abonnenten geschafft. Und das ist für YouTuber eine magische Zahl.
Ist so.
Und ab dann geht's halt nur noch bergauf und wir freuen uns für den Support und wollen auch mal Danke sagen. Deshalb danke, danke, danke dafür auf jeden Fall.
Ja, und, definitiv, definitiv. Vielen, vielen Dank an alle, die uns schon abonniert haben und die uns da zu den in den vierstelligen Bereich gebracht haben. Das freut uns auf jeden Fall sehr und ja, wir hoffen mal, dass es so weitergeht und dass wir uns dann bei den, weiß nicht, Zehntausendern noch mal bedanken können. Aber ja, wie gesagt, dementsprechend würden wir anfangen jetzt mit dem ersten Thema beziehungsweise mit unserem Gast Malone. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was machst du so in deinem alltäglichen Sein? Und wie ist dein Bezug so zu Magic the Gathering?
Also erstmal eigentlich bin ich ja Matches Malone, also das war so die Idee dahinter. inspiriert von Batman. Wie mancher weiß, bin ich auch ein riesen Batman-Fan. Ich habe da so einen Schrank voll mit Comics auch zu Hause. Ist auch schon ein bisschen länger her. Also ich mache auch Musik und da kam das dann ein bisschen her, weil ich eigentlich eher Rock mache und dann für irgendwen sein Hip-Hop-Projekt irgendwann was singen sollte. Mhm. Ich gedacht, ja gut, wenn ich jetzt im Underground unterwegs bin, mache ich es wie Batman und nenne mich Matches Malone. das war so die Idee dahinter. Ich habe tatsächlich angefangen, Magic zu spielen, erst 2018, als Guilds of Ravnica rauskam. Habe also gerade Dominaria noch so mitgeholt und Guilds of Ravnica, das war so die Zeit, als ich angefangen habe zu spielen. Und dann kam ja auch ziemlich schnell Arena. Und da habe ich gedacht, okay, dann warum nicht? Einfach mal ein bisschen angefangen zu zocken. Und dann habe ich natürlich auch so ein paar YouTuber gesehen. CGB, den man natürlich auch kennt, und MTG Arena Original Decks und Mono Black Magic. So, das waren so die drei, die habe ich mir eigentlich fast jeden Tag angeguckt. So, und war auch ein Riesenfan und habe gedacht, ach, ich muss irgendwann einfach meinen eigenen Channel mal machen. Aber ich war immer zu faul. Ich war einfach immer zu faul, so diesen einen Schritt zu gehen. Und dann, ja, habe ich vor ungefähr einem bisschen mehr als einem Jahr hatte ich dann ein paar familiäre Geschichten und habe gedacht, so jetzt ist jetzt oder nie. Und dann bin ich auch umgezogen in eine neue Stadt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt einfach mal, sonst bereue ich es irgendwann, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat es auch gut funktioniert. Also irgendwie, ich weiß nicht, was ich richtig mache. Mich fragen auch manchmal Leute so nach Tipps und ich kann einfach nur sagen, sei einfach du selbst, zieh einfach dein Ding durch, so mach einfach das, was dir Spaß macht. Und ja, jetzt habe ich vor kurzem die 10.000 auf YouTube geknackt, was natürlich der nächste Riesenmeilenstein ist, den man irgendwie jagt. Ja. Und jetzt mache ich halt seit knapp einem Jahr fast jeden Tag YouTube-Videos. Ich habe zwei Pausen gemacht tatsächlich. Mhm. Ich habe eine Pause gemacht um meinen Geburtstag rum, weil ich dann im Urlaub war. Und ich wollte einfach dann mal sagen, gut, jetzt bis das nächste Set rauskommt, mache ich keine Videos mehr. Meta war ein bisschen langweilig. Es war alles nur Is It Dragons und das Extra Turns aus Kaltheim, das war nicht so meins. Und dann ja, habe ich einfach ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt vor kurzem noch mal eine Woche, weil ich in Berlin war. Was da genau passiert ist, kann ich leider noch nicht erzählen. Aber das wird man bald hoffentlich mitbekommen. Und da war es mir dann einfach zu viel, die Videos aufzunehmen. Ansonsten mache ich jeden Tag ein Video. Ich bin jetzt über 400 Videos inzwischen, habe jeden Tag ein neues Deck gebaut. Also krass. Ich mache vor allem Standard. Mhm. Wegen Arena und YouTube halt Best of One. Also ich spiele am liebsten natürlich Best of Three, muss ich ehrlich sagen. Also Sideboarding und so ist schon wichtig. Aber es ist halt für die Leute, die gucken halt nicht YouTube, um jetzt irgendwie das beste Deck nur zu sehen. Die wollen auch unterhalten werden. Und da ist Best of One natürlich die bessere Unterhaltung für. Und deswegen habe ich dann jetzt mich dafür entschieden, halt Best of One zu machen. Mhm. Mach den Content auch auf Englisch, weil ich euch so viele Menschen möglich auch erreichen wollte. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich bin eigentlich Deutsch.
Wie viele Leute dir wohl mit diesem Video überraschen, dass wir dich im Interview haben und alle fragen sich so, why isn't he talking English?
Das kann gut sein. Nee, ist auch oft so, dass ich dann zum Beispiel, letztens hatte ich zum Beispiel gegen jemanden gespielt, der heißt Brösel. Mhm. Ich gemeint, ja, that's like crump on English. Und da war jemand, hey, warum weißt du das? Wie kann das sein? Und irgendwie habe ich es geschafft, halt mir den Akzent abzuarbeiten. Ich habe wahrscheinlich einen Akzent, aber keiner weiß, was es ist. Also ich habe so meinen persönlichen Akzent einfach. Ja. Und ja, wie gesagt, also ich bin echt froh auch damit. Es macht mir auch riesen Spaß. Und ich stehe halt jeden Morgen auf, baue ein neues Deck und nehme halt einfach auf. Und ja, hau raus.
Crazy.
Halt. The grind is real, wie man sagt. Ne? Ja.
Machst du das schon beruflich? Ist das bei dir schon Beruf?
Ich würde es ja ungern zugeben, aber tatsächlich, also eigentlich arbeite ich noch nebenbei beim Rundfunk als, als Tippser. Also ich, ich habe jetzt da keinen coolen Fernsehberuf oder sowas. Ich arbeite halt E-Mails und so Sachen halt. Aber tatsächlich, also mit YouTube bin ich momentan mehr am Verdienen als damit. Also das, wenn man so will, ist mein Hauptberuf inzwischen mein Nebenberuf geworden.
Okay. Das ist cool, das ist so cool, weil das hatte ich schon so häufig auch erwähnt bei zum Beispiel Kollegen von irgendwie Nackt und Rosa, als ich da mal irgendwie war. Und das ist auch immer irgendwas, was immer in den Gesprächen halt immer wieder rauskommt. Man hätte gerne mehr Zeit für das, was man hier macht, eben auf YouTube und für den ganzen Content und für jetzt in unserem Fall Podcast. Also wie cool wäre es, wenn wir so eine, weiß nicht, wöchentliche News-Sendung irgendwie machen könnten oder halt so eine, nee, nicht wöchentlich, das machen wir schon, eine tägliche News-Sendung irgendwie machen könnten mit halt top aktuellen Sachen so, aber es ist halt da eben, dass der Job da immer noch so ein bisschen drückt. Deswegen auf jeden Fall Gratulation, dass du es geschafft hast, ja, da hauptsächlich quasi Dein Lebensunterhalt mit zu verdienen. Also es ist schon crazy. Das ist auch
manchmal frustrierend, ne? Also ich hatte mal Tage, wo es gar nicht geklappt hat. Also ich habe auch Tage, da baue ich 3-4 Decks und keins funktioniert. Weil man will ja auch kein Deck posten, was irgendwie gar nicht funktioniert. Ja. Ne? Also ich habe teilweise Decks gebaut, die waren von der Idee her super geil und ich habe gedacht, boah, das wird das mega Ding. Und dann spielst du halt einfach 5, 6 Spiele und verlierst jedes einzelne.
Verstehe.
Funktioniert halt nicht. Und dann sitzen da teilweise schon ein paar Stunden so für ein Video, ja, wo du normalerweise in 2, 3 Stunden spätestens fertig sein möchtest auch.
Voll.
Und ja, dann guckt es keiner. Ich meine, keiner ist übertrieben, ne? Aber also ich bewege mich halt inzwischen in Zahlen. Das soll jetzt auch nicht arrogant wirken oder sonst irgendwas. Aber damit ich halt auch sagen kann, das hat sich gelohnt, will ich halt schon eine gewisse Anzahl an Leuten halt auch täglich erreichen. Und wenn das halt unter, ich sag jetzt mal, 4.000, 5.000 am Tag sind für ein Video, dann hat sich das Video eigentlich schon fast von dem Zeitaufwand her nicht gelohnt, so bei dem, was monetär bei rumkommt. So. Deswegen kann es auch schon frustrierend sein, es ist halt auch dieses tägliche, es ist wie im Restaurant irgendwie, du hast dein eigenes Restaurant, da kommt halt dann mal keiner und dann hast du halt irgendwie nichts verdient an dem Tag. Dann kann es natürlich aber auch sein, dass du dann dein Mono-Black-Deck postest, was irgendwie dann auf einmal innerhalb von einem Tag 10.000 Leute gucken. Und das ist immer das Gleiche. Du postest ein Mono-schwarzes Deck und das gucken die Leute einfach. Ja. Das ist
interessant, weil so eigentlich ist es ja auch, wenn du ein eigenes Geschäft hast. Also es ist jetzt, egal ob du jetzt YouTube-Videos machst oder ob du einen bei mir siehst, zum Beispiel im Store, wenn ich da bin und arbeite und dann rufe ich abends meinen Chef an und sag so, ey, das war nix heute, ich habe dich heute Geld gekostet. Also es war teurer, dass ich da war und den Laden aufgemacht habe, als das, was in dem Tag in den Laden reingeflossen ist.
Genau das.
Sowas passiert halt mal. Das ist halt leider so ein bisschen das Risiko dabei. Umso cooler, wenn du halt relativ häufig auch da drüber bist. Und ich finde das ambitioniert und ich finde das schön, dass man halt auch sagen kann, hier sind meine Ziele, das ist das, was ich erreichen möchte, das ist das, was ich lohnen muss. Und wenn man da hinterher ist. Und deswegen finde ich es immer interessant, die meisten Leute, die halt, die wir auch so im Podcast haben, die so gefragt haben, so, hey, wie sieht das aus? Wie habt ihr gestartet? Wie seid ihr erfolgreich geworden? Wie seht ihr euch? Alle sagen dasselbe. So, du musst halt machen. Du musst Ziele haben und du musst dir die Ziele erreichen. Und du musst aber auch merken, so, wenn du dich in eine Ecke manövrierst und merkst, egal was du tust, es funktioniert nicht, dann musst du dich halt mal umdesignen. Dann musst du halt anders strukturieren, dann musst du was umändern. Und wenn du das kannst, umso besser. Das finde ich so krass, das finde ich so cool.
Ja, absolut. Also
man muss auf jeden Fall Durchhaltevermögen haben. Also ich denke, das ist so das Wichtigste.
Ja.
Das ist wirklich das Wichtigste. Also man darf echt nicht aufgeben und sich irgendwie unterkriegen lassen oder sagen, oh, ich mache jetzt heute mal nichts. Weil jeder Tag, den man nichts macht, ist halt irgendwie dann im Nachhinein enttäuschend auch für einen selbst. Mhm. Also ich hatte 1, 2 Tage, da konnte ich einfach nicht. Ich habe zum Beispiel einen Tag, weil ich richtig extrem krank. Und ich habe dann am nächsten Tag gedacht, ah, ich wünschte, ich hätte es trotzdem gemacht irgendwie, ne? So, es ist dieses Gefühl halt sagen zu können, man hat auch da wirklich halt was investiert und es macht auch Spaß. Und ich meine, ich erreiche auch wirklich Leute aus der ganzen Welt. Also ich habe Leute, die gucken aus Brasilien, ich habe Leute, die gucken aus Polen, ich habe Leute, die gucken aus den USA, aus Australien. Das ist halt einfach cool so. Das ist halt einfach super schön und die will man halt natürlich auch nicht hängen lassen, ne?
Ja.
Und die warten wirklich halt jeden Tag irgendwie auf ihr Entertainment und das ist auch irgendwie so meine Hauptaufgabe. Ich will nicht der sein nur, der die krassesten Decks baut und so. Ich will die Leute auch entertainen als Musiker und so ist das halt einfach so mein Hauptziel und da gebe ich mir natürlich auch extrem viel Mühe, dass das immer auch spaßig ist.
Ja.
Also wenn ich salty bin oder so, dann sind die Leute so, ach, sei doch nicht so salty, dafür schalte ich nicht. Und da haben sie auch recht. Also ich meine, man kann sich zwar mal aufregen, aber das sollte nicht deine Marke sein halt so.
Ja, total. Und vor allen Dingen, was halt dann trotzdem noch bei rüberkommt, dass du halt in deinen Videos, zumindest die ich bisher geguckt habe, dass es halt immer so ein Ding ist, dass du trotzdem du selbst bist, trotzdem entspannt bist, trotzdem so eine gechillte Atmosphäre ist, wo man aber trotzdem halt die richtigen Momente feiern kann und die aber auch in den richtigen Momenten auch einfach sich in gewisser Weise so zurücklehnen kann und das einfach genießen kann, was du halt an Content raus hast. Also alles eben, was wir gesagt haben und auch zu deinem Erfolg und so, ist absolut zu 100% verdient. Und wie gesagt, dieser Grind, den du ja dann auch von Tag zu Tag dann wirklich machst, der macht sich auf jeden Fall bezahlt. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem YouTube Produktionsthema dahinter. Und zwar, ich habe in letzter Zeit so mehr und mehr Videos gesehen zum Thema Pausen machen und halt eben, dass der Grind dann auch schädlich ist. Würdest du sagen, dass du auch irgendwo das schon fühlst, diesen Druck? Oder würdest du sagen, dass es bei dir sich noch nicht wie Arbeit, sag ich jetzt mal, anfühlt? Oder wie stehst du zu dem Thema? Oder anders gefragt, weißt du, wann du eine Pause brauchst? Oder ist es manchmal so, dass du zu viel investierst?
Also ich sag mal so, was für mich extrem frustrierend ist als Content Creator, ist, wenn die Meta super stale wird, wie man auf Englisch sagt, wie ist das deutsche Wort, wenn die Meta so ultra festgefahren ist, das ist wirklich, ich meine, wenn man jetzt mal guckt zum Beispiel, ich rede jetzt weiter von Standard, Best of One ist auch dann nochmal ein bisschen anders als Best of Three, aber wenn man jetzt einfach mal guckt, so die Meta jetzt vor Neon Dynasty und vor den Bands, war halt wirklich, das waren zwei Decks.
Ja.
Das waren zwei Decks. Das war Mono Weiß und das war Extra Turns Acid.
Ja.
Das war's. Mehr hast du nicht. Du hattest zwar dann irgendwelche Variationen dazwischen und natürlich auch andere Decks, aber jedes Deck, das du gebaut hast, musste halt gut genug sein, um Aggro extrem wegschnitzeln zu können halt, aber auch gut genug irgendwie, um gegen Extra Turns halt zu gehen. Und das war halt unmöglich. Also man hat halt gesehen zum Beispiel, dass als dann jetzt die Karten gebannt wurden, jetzt Auron's Epiphany und Divide by Zero, auch ein super wichtiger Bann. Also viele haben ehrlich am Anfang gar nicht verstanden, warum wurde die Karte gebannt. Die war einfach ultra ätzend. Das war wirklich halt so richtig ätzend, gegen diese Karte zu spielen. Die hat Midrange fast unmöglich gemacht halt so. Und danach sind halt einfach die ganzen Midrange-Decks aus dem Boden wieder gesprossen. Also wirklich, du hast viel mehr Ors of Midrange, du hast Token-Strategies und sowas. Und das war halt einfach super cool. Und ich sag mal, an Tagen, wo ich wirklich dann halt innerhalb von 10 Spielen, 9 Spiele nur diese beiden Decks getroffen habe und nichts anderes, war ich auch schon teilweise wirklich so, dass ich gedacht habe, ich habe heute keinen Bock mehr.
Ja.
Ich habe heute einfach keinen Bock mehr, weil es ist halt so langweilig irgendwie. Ne? Das ist so wirklich, als würdest du. Und da fühlt es sich dann schon ein bisschen wie Arbeit an. Also mehr als sonst. Es ist trotzdem immer irgendwie dieses, ich stehe morgens auf und denke mir so, ich mache das jetzt und sitze mich hin, trinke meinen Kaffee und das ist einfach das Erste, was ich am Tag mache, ist das halt so. Aber dann so Tagen, also da bin ich dann auch richtig frustriert. Also da bin ich dann wirklich, also ich komme dann aus dem Zimmer und mecker dann halt rum, wie so ein Kohlspatz oder wie man das auch immer sagt. Also das ist einfach, das nervt dann halt so richtig. Also das sind wirklich so, das sind das Gefühl, egal was ich mache, es kann jetzt einfach nichts Gutes draus werden. So. Und dann war ich halt extrem glücklich, dass Alchemy kam. Die Leute zwar nicht so, aber das war für Content Creation extrem gut, weil das dann einfach nochmal die Möglichkeit gegeben hat, 10 neue Decks rauszuballern, die halt einfach komplett neu waren und dann ein bisschen rum experimentieren. Und ja, also ich sag mal so, je langweiliger das Spiel an sich wird von der Meta her, desto härter wird es halt auch Videos zu produzieren. Aber ansonsten mache ich es einfach echt gerne. Also ich finde es einfach super cool, sagen zu können, Magic ist irgendwie mein Job. So.
Voll, das ist total.
Als ich angefangen habe zu spielen, ich habe gedacht, die einzige Möglichkeit, damit man das sagen kann, ist halt ein Pro zu sein, so, weißt du, so Pro-Tours zu spielen und irgendwie seine Kohle mit Turnieren zu verdienen, aber halt nicht so. So, das war für mich schon, ist für mich schon eine sehr glückliche Situation, die ich mir zwar hart erarbeitet habe, aber es ist trotzdem eine sehr glückliche Situation.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube auch, es gibt super viele Leute, die auch sehr viel Arbeit reinstecken und die halt eben dann nicht so erfolgreich sind, einfach nur, weil halt. Ne, es hängt ja auch nicht immer sehr unbedingt von der reinen Arbeit ab, die man da reinsteckt, sondern es kommt halt eben so wie Charisma, wie deine Art zu kommentieren, dieses Unterhaltsamsein einfach noch darüber hinaus.
Du musst dabei sein.
Und man muss Glück sein. Glück. Ja, definitiv.
Ist einfach so immer, ja. Und auch ein bisschen die Kreativität. So, ich meine, ich habe auch immer geguckt, dass ich jetzt lassen wir dann das Letzte dazu, dann gehen wir mal zu den weiteren Themen. Ich habe zum Beispiel auch immer geguckt, mich weiterzuentwickeln. Also wenn man mal meine ersten Thumbnails und Beschreibungen und so weiter guckt und Decks, die ich gebaut habe, ich gucke dann auch immer so, was wurden jetzt gestern und heute schon gepostet, so von den großen Content-Creatern? Gut, dann versuche ich eben nicht so ein Deck zu bauen. Auch wenn ich genau weiß, okay, Ors of Token-Strategie ist gerade super gut, aber jetzt hat CGB halt gestern ein Ors of Token-Deck gebaut. Ist das ziemlich nutzlos, dann halt versuchen, auch was zu bauen, weil die Leute denken sich halt, ja gut, ich habe jetzt eins gesehen, ich brauche jetzt nicht noch mal gerade heute noch mal eins zu gucken. So.
Ja.
Und das sind schon so Sachen, da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Das machen halt viele nicht, wo ich es halt auch sehe, so kleine Content-Creator. Also ich will jetzt eher hier einen Tipp geben, als irgendjemand jetzt unter den schmeißen und sagen, ja, das machst du voll schlecht. Sondern ich will einfach damit sagen, dass man versuchen muss, immer ein bisschen kreativ zu sein. Und immer jetzt noch was zu machen, was die Leute nicht gerade vielleicht schon mal gesehen haben. Jetzt zum Beispiel ist gerade Hinata sau beliebt aus dem neuen Set. Das ist eine neue legendäre Kreatur, glaube ich, die halt sagt, jedes Target, was du irgendwie hast, macht deinen Spell halt günstiger. Sagen wir jetzt, wenn ein Spell jetzt 2 Rot und 3 kostet und du targetest damit 3 Sachen, kostet dann nur noch 2 Rot halt. Und das haben dann hinterher innerhalb von einem Tag 2-3 Leute, die groß waren, 2-3 Decks gebaut. Und dann werden halt von den kleineren Leuten, die nur so 2-3.000 Follower halt haben, da denken sich halt, ey gut, das ist dann für mich halt uninteressant, brauche ich mir nicht anzugucken. Und das ist zwar ein harter Kampf und ist auch nicht immer einfach, aber das sind halt auch Sachen, die man einfach irgendwie im Kopf behalten muss. Und,
klar. Also niemand existiert nur in sich selbst, also als eigener Content-Creator. Und gerade bei
Markt betrachten,
Genau, man muss halt einfach nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, sich konstant vergleichen, weil das, glaube, das ist sehr ungesund, wenn man dann anfängt, sich die Zahlen zu vergleichen und man, also es kann keine positive Richtung gehen, aber zumindest so zu schauen, was kann man sich bei anderen abgucken oder was sind ja Wege, die man eben gehen kann, die eben anders sind, die eben vielleicht auch eine größere Gefahr sind. Also wenn man jetzt ein Nischenbrew anfängt, könnte ich mir gut vorstellen, ist es natürlich auch ein bisschen die Frage, warum sollte jemand darin Interesse haben, so wenn es halt niemand anderes sonst macht, was aber natürlich auch sein kann, wenn die Leute Interesse daran zeigen, dann stößen sich alle auf dieses eine Video. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen diese Risk, die man dann auch noch mit dazu trägt. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir könnten fast noch eine komplette
ganzen Podcast nur darüber.
genau, deswegen. Aber ja, also auf jeden Fall lasst uns ja eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Wir würden aber diesmal nicht ganz das Thema shiften, aber zumindest einen anderen Fokus drauf legen. Und zwar, ja, wie gesagt, die neuesten Kamigawa Neon Dynasty Karten sind jetzt mittlerweile bei Arena auf dem Klienten gekommen. Wir hatten auch schon Pre-Release. Wie war bei euch? Marc, hast du Pre-Release? Hast du wahrscheinlich nicht spielen können oder irgendwie erleben können, ne? Sorry.
Also ich hab unser Value-Battle gemacht und ich habe Magic Online viel geguckt tatsächlich. Arena weniger, Magic Online habe ich viel geguckt. Und ich habe eine Menge Proxys erstellt und habe über Webcam Decks getestet.
Ja, das ist doch schon mal zumindest mehr, als ich gespielt habe. Aber Malone, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe von Tag 1, also was ich schon mal versucht zu machen, ist direkt am Tag, wo das Set auf Arena kommt, direkt ein Video zu machen. Ich habe dann natürlich direkt Ninjas gemacht.
Hammer.
Ich wusste, das will jeder so. Mhm. War auch, und ich war auch der Erste tatsächlich, der Ninja-Deck draußen hatte. Also ich gucke ja dann immer bei der Konkurrenz und so. Und ich habe jetzt seitdem halt Decks gebaut. Ich habe jetzt, da muss ich mal gerade gucken, dass ich lüge. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon 5 oder 6 Decks für Kamigawa gebaut.
Crazy.
Auch alle irgendwie verschieden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, heute kommt das 7. Ja, stimmt. Jetzt ziemlich genau fast eine Woche, dass das Set draußen ist. Ach, das heißt, bald kriege ich auch meine Box. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal seit langem noch mal eine Box bestellt. So. Mhm. Paper Magic ist halt immer so eine Sache. Also ich kann leider nur mit meiner Freundin spielen hier, weil wir sonst im Moment leider noch keine Leute kennen. Und wie gesagt, in der LGS darf ich meinen Hund nicht mitholen. Deswegen gehe ich da einfach nicht hin. So. Aber es ist halt wirklich, also ich bin extrem begeistert von dem Set. Also ich mochte auch das alte Kamigawa schon. Ich habe ja dann natürlich, als ich angefangen habe zu spielen, mir auch alte Sets und so reingezogen. Es war zwar vielleicht nicht so ultra powerful wie viele andere Sets. Viele Leute haben sich echt, haben immer gesagt, ja, Kamigawa war eins der schlechtesten Sets aller Zeiten.
Korrekt.
Aber gleichzeitig haben so viele Leute lieben Kamigawa einfach nur wegen dem Flavor.
Ja.
Weil das halt einfach wirklich, also was Kamigawa extrem gut kann, ist flavorful sein. Und das finde ich, haben sie auch extrem gut gemacht. Also bis jetzt, jedes Deck, was ich gebaut habe, ich habe immer versucht, so viele Kamigawa-Karten auch wie möglich reinzuholen, natürlich als am Anfang. Mhm. Das ist einfach so richtig cool irgendwie. Also die Ninjas funktionieren richtig gut. Es gibt ein paar richtig geile Ninjas. Also nicht alle sind natürlich gut. Ich denke, dass im Limited sind sie auch noch mal ein bisschen anders, als jetzt halt, wenn es halt nur diese 10, 12 Ninjas gibt im Standard-Set. Aber ein paar davon sind richtig, richtig gut. Also zum Beispiel der Ninja of the Biting Palm, oder wie er heißt, das ist dieser schwarze Ninja, der mit dem Menace-Counter reinkommt. Mhm. Wenn er dann halt Kampfschaden anrichtet, kannst du den Counter runterholen und eine Karte exilen aus der Hand vom Gegner. Der ist zum Beispiel super gut. Es gibt natürlich auch ein paar, die sind ein bisschen janky und so ein bisschen Shenanigans, die man damit machen kann, wie der eine Ninja, der reinkommt und macht eine Kopie von einer angreifenden Karte und so.
Ja.
Das sind halt dann coole Sachen. Und natürlich der, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Ninja, der allen Ninjutsu gibt. Und da habe ich natürlich auch direkt versucht, dann Jinga-Tag Ninjutsu und so, oder?
Das, mit Nachnamen Umezawa, Vorname beliebig.
Ja, der mit dem Metal Gear Solid Artwork, den als Buybox
genau, gibt. Genau, das ist so wunderschön.
Das ist perfekt.
Alles, was ich finde, Wizards hat wirklich, ich folge Wizards ja auch vielen Mitarbeitern auf Twitter und sowas halt. Und man merkt einfach, wie viel Liebe in dieses Set auch geflossen ist nochmal.
Absolut.
Extrem viel irgendwie. Also auch jetzt, dass sie so einen eigenen Soundtrack und so haben für das.
Ein Soundtrack,
das ist so
die
cool.
Ganz viele Soundtracks. Ich habe es gesehen, zum Beispiel von HSB wird unter anderem auch ein Soundtrack zu Magic kommen. Also von einem von den Leuten von HSB. Also von
Erzauberern.
Also
die machen so eine komplette CD oder so, ne? Eine
komplette CD raus. Und das ist zum Beispiel, es gibt diese animierte Sängerin Mitsuki, oder wie sie heißt?
Hatsune Miku.
Genau, Hatsune Miku. Die hat auch schon einen Song dazu gemacht. Und. Und jetzt kam jetzt auch dieses Anime-Trailer, was jetzt
raus
ist.
Oh ja.
Es kam so viel
geiler
Stuff daraus. Das ist so gut.
Ich muss wirklich,
also die haben da wirklich so viel reingeballert, das ist wirklich unfassbar. Also
ich muss auch wirklich sagen, dieser Anime-Trailer hat mir auch ein bisschen wieder die Hoffnung für die Netflix-Serie gegeben. Wobei ich natürlich nicht glaube, dass sie ein 3D-Anime draus machen, aber es wäre so cool. Es war wirklich so actiongeladen und so gut. Allein die Charaktere, wie sie aussah. Also wenn du da halt eine Tamio siehst oder hier den Ninja Planeswalker, du merkst einfach, dass der halt einfach einen Charakter einfach hat aufgrund der Mimik und Gestik. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich Angst habe, weil sie ja auf eine animierte Serie gehen mit einem sehr spezifischen Stil, dass das so ein bisschen wegfällt, dass du den nicht ins Gesicht guckst und merkst, okay, oder in die Zeichnung guckst und merkst so, okay, das ist dieser Typ Charakter und dass das so ein bisschen wegfällt. Aber mal gucken. Also der Trailer ist auf jeden Fall Hammer und all diese ganzen Bonusgeschichten. Ja. Ich habe heute auch noch gelesen von Mark Rosewater auf dem Blog, dass Kamigawa Neon Dynasty seit Gründung des Blogs das positiv oder am positivst bewerteste, das ist kein Deutsch, aber egal, Set ist, seitdem er quasi auf dem Blog über Magic the Gathering halt schreibt. Und das hätte ich auch nicht gedacht.
Also es überrascht mich gar nicht, ne?
Aber ganz am ehrlich, Anfang hätte ich schon, also als die Ankündigung kam und dann hatten wir auch noch dieses kleine Ding mit dem Cyborg-DJ und so weiter, wo sie alle noch ein bisschen über den Stil aufgeregt haben, so. Ich hätte nicht gedacht, dass es so durch die Decke geht, ehrlich gesagt.
Ich war ja Tag 1 dafür. Und es war jetzt neulich so Sachen, wo du siehst, so die Vorbestellungen, also es stand in irgendeinem Instagram-Post von Games Island. Games Island hat noch nie so viele Vorbestellungs-Displays gehabt. Noch
crazy.
Nie.
Crazy.
Ich bin eins davon. Ja. Ich habe mir tatsächlich Set-Booster und keine Draft-Booster geholt, sehr gut, wegen den Art-Stats.
Ja.
Also wirklich wegen den Art-Stats, weil ich habe gedacht, gut, da sind halt weniger Commons drin, ne? Aber ganz im Ernst, wenn ich mir einen ganzen Booster-Box hole, dann brauche ich halt auch nicht die ganzen Commons.
Das stimmt.
Und ich habe halt echt, also ich finde halt, also ich bin halt ein riesen Manga-Fan auch und Anime-Fan. Cool. Also ich habe schon sehr, sehr lange, ich habe auch ein Hunter x Hunter-Tattoo auf dem Rücken und so. Also ich, das war das allererste, was ich hatte tatsächlich.
Hammer.
Deswegen, also ich war auch ultra begeistert von dem Trailer, das ja auch von dem Studio von Attack on Titan war. Mhm. Das ist halt richtig krass, was ja auch eine der besten Anime-Serien momentan ist so. Also finde ich persönlich, ne, von denen, die momentan, ne, wir reden von momentan. Es gibt natürlich immer Klassiker, die sind unschlagbar. Aber deswegen, also ich meine, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen so an, als hätten die mich da mit dem Thema jetzt so gekauft. Aber es ist einfach so, es hat mich halt voll irgendwie erwischt. Und das auch mit The Streets of New Capenna, muss ich auch sagen. Mhm. Wenn das, dadurch, dass das in diesem Batman The Animated Series Style halt alles ist. Und halt, das finde ich halt einfach extrem geil.
Ja.
Und es ist, ich bin halt nicht so jemand, der halt sagt, ja, Magic muss nur das halt, darf nur Dominaria sein und nur das. Also das ist da von mir aus auch mal ein paar neue Sachen. Ich meine, Ixalan, komm on, das waren Piraten und Dinosaurier. Mhm. Da braucht mir keiner zu erzählen, dass das jetzt irgendwie voll true to Magic ist, so, nur weil es da jetzt Goblins gab. Eigentlich war das auch schon ein Set, wo man sagen kann, ah ja, gut, okay, das war jetzt auch schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber halt, ich weiß nicht, wenn man dafür ein bisschen offen ist, ich kann jeden verstehen, der sagt, es nicht meins, man kann niemanden das Thema aufzwingen. Mhm. Ich denke auch nicht, dass die irgendwie jetzt versucht haben, dieses Cyberpunk-Ding irgendwie zu kopieren oder sonst irgendwas. Ich denke einfach, die haben gesagt, was ist die nächste logische Folgerung? Und so ein sehr modernes japanisches Set macht halt auch einfach voll Sinn.
Absolut.
Und ich finde es halt einfach super schön, auch wie sie es geschafft haben, dieses traditionell japanische oder japanisch angehauchte, weil es ja jetzt nicht wirklich Japan, dieses traditionell japanisch angehauchte auch mit diesen ganzen The March of bla bla bla
Karten
zu machen, das ist halt einfach super cool so und das haben sie halt extrem gut gemacht, dass du immer noch die alten Götter irgendwie hast, die auf den Karten repräsentiert sind, aber irgendwie halt in diesem modernen Setting, das finde ich halt extrem cool gemacht und
voll.
Also shoot up, ich habe selten ein Magic-Set gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, davon könnte ich gerade direkt noch eins holen und ich fände es richtig geil.
Ja,
also wenn jetzt das nächste noch mal einfach eins wäre, da wäre es für mich vollkommen in Ordnung.
Ja, das ist definitiv. Aber vor allen Dingen, was bei mir, also natürlich ist das Setting und diese ganze Artstyle und alles, was sie drumherum machen, super, super cool. Aber bei mir sind es vor allen Dingen die Karten, die wirklich so ein Homerun sind in so vielen Fällen. Mhm. Ich weiß nicht, Marc, hast du schon irgendwelche Legacy-Brews gesehen, neben dem einen, den wir schon thematisiert hatten? Oder,
also, ich kann euch sagen, der Ninja ist der Planeswalker Ninja, der ist Banane. Der ist Single Banane. Ich habe ihn jetzt gesehen in einem Ur-Delver-Deck, der einfach nur schwarz mit denen gesplasht haben.
Krass.
Nur weil der so gut ist. Und also klar, das Mono Blue Lions and Diamond Deck, das ist der Wahnsinn. Das habe ich mittlerweile auch gespielt. Das ist wirklich ein Deck, das ist mega cool. Mit dem, ich weiß gar nicht, wie es heißt, mit dem Construct, was irgendwie Karten, die abgeworfen werden, eben playable macht. Mhm. Super coole Interaktion. Aber dieser Ninja Planeswalker, Alter.
Der einfach halt sich eine Runde selbst beschützt, ne? Ja. Ist halt so krass. Der faced einfach mal out, so. Das ist halt so krass. Und das finde ich auch bei dem Walker so krass. Also hier der Dings, der Walking Emperor, ich habe vergessen, wie es
The Wandering Emperor.
The Wandering Emperor, genau, danke dir. Ja, ich und Kartennamen, das ist echt schrecklich. Ewig suchen. Ich finde, das ist halt so krass, dass die jetzt einfach zwei so Planeswalker gebracht haben, die vom Power-Level aber noch voll klar gehen. Ja, ja. Einfach nur durch diese Fähigkeiten halt, dass sie halt Flash hat und direkt benutzt werden kann und dass er halt outfaced, so, das ist halt schon krass. Also das ist, aber trotzdem finde ich, fühlen sie sich nicht overpowered an. Also es ist nicht irgendwie, dass ich mir sage, oh, nee, jetzt spielt er das Spiel ist eigentlich vorbei. Man hat immer noch eine Chance.
Da ist ein Oko.
Oder da ist ein Teferi, so. Also der Teferi war ja genauso ätzend. So, das waren einfach Planeswalker dazu, gar keinen Bock drauf. So, du hast die gesehen und hast gedacht, ey Gott, ciao, so. Wenn man die nicht selbst spielt, ist das Spiel eigentlich schon vorbei. Und die, obwohl sie diese Fähigkeiten haben, finde ich es immer noch super balanced und super fair. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendeine Karte gibt im ganzen Set, wo ich mir sage, ultra broken. Also gibt es einfach keine. Und das finde ich super angenehm. Wirklich super angenehm. Selbst die Mirrorbox, sorry, aber selbst Mirrorbox, die Legendary Rule gehabt, allen deinen Legendaries nochmal plus eins gibt für jede andere, die draußen ist und so weiter und so fort. Selbst die ist nicht ultra broken, weil ja, du kannst halt nicht jetzt extrem viel draus machen im Standard. Also ich muss schon sagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Es gibt keine Karte, wo ich mir denke, die muss gebannt werden. Und normalerweise, das war schon an Tag 3, hat es eigentlich schon eine Karte wie damals. hier, Auron's Epiphany, wo du gedacht hast, nee, das geht gar nicht. Ja. Das geht einfach. Kann man nicht machen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Tatsächlich noch eine Sache, die wir in den Kommentaren bei uns bei YouTube gelesen haben, oder da habe ich zumindest her, das haben wahrscheinlich noch ein paar andere Leute gemeint, in Commander gibt es mit dem neuen Swift Reconfiguration aus dem Commander-Deck, das ja auch gedroppt ist nebenbei, noch eine Infinite ja, Mana-Kombo mit, ja, mit Devoted Druid eigentlich. Bitte?
Die super dämlich ist. Es ist einfach, man nimmt einfach eine Karte, die eigentlich schon selber so ein bisschen kurz vor broken ist.
Ja.
Und macht die dämlich. Also Devoted Druid sagt halt, du kannst eine -1/-1 Marke drauflegen und den enttappen. Und das Swift Reconfiguration sagt halt, das Ding wird zu einem Auto, also zu einem Vehikel.
Genau.
Dadurch ist es aber keine Kreatur mehr und stirbt nicht, nur weil es 20 -1/-1 Marken drauf hat.
Genau.
Das heißt, du willst jetzt die ganze Zeit am Tappen und Enttappen, weil das Ding auch noch tappt für ein grünes Mana. Und hast damit Infinite Mana die ganze Zeit. Und ja,
das ist ja das ist halt so,
warum?
Ja, und das liebe ich halt als Swift Reconfiguration. Das hatten wir im letzten Mal schon sehr intensiv besprochen. Aber ich liebe halt dieses, du hast eine Kreatur, die dann verändert wird in der Art und Weise, dass sie immer noch eine Kreatur sein kann, aber du kannst halt voll mit den Typen spielen. Eben, es ist egal, wie viele -1/-1 Counter du auf einem Artefakt hast, solange du es niemals cruist. Und das ist halt, das ist halt großartig. Ich kann nur noch ein bisschen was sagen zu Pioneer. Dadurch, dass er eben der Paper Release erst am 18. ist, haben wir noch nicht so viel jetzt irgendwelche Results oder sowas. Aber was ich schon mal sagen kann, es gibt sehr viel in Richtung Vehicle, wo wir eben schon bei Swift Reconfiguration waren. Was vor allen Dingen an zwei liegt, an zwei Vehikeln. Und zwar zum einen Search Hacker Mac, der 4-Mana 5-5 mit Menace, dass wenn der auf das Battlefield kommt, macht er so viel Damage, wie doppelt die Anzahl an Vehikel, die du kontrollierst zu einer Kreatur oder einem Planeswalker von einem Gegner. Was halt, also sobald du auch nur er von sich selbst macht halt direkt mal zwei Schaden. Das ist schon mal quasi 4-Mana 5-5 Menace mit einem Schock obendrauf. Aber sobald du auch nur ein anderes Vehikel mit dabei hast, ist es halt quasi ein Ravenous Chupacabra, aber auch gleichzeitig ein 5-5 Menace. Und das ist halt
Crew 4, ne? Aber Crew 4, das darf man nicht vergessen.
Genau, Crew 4, aber du hast gleichzeitig auch im selben Set noch einen Hotshot Mechanic, der eben 1-Mana 2-1 ist, der eben für Crew 4 das eben tappt. Und das Coole bei Pioneer ist, du hast natürlich die ganzen Color Dash Karten noch mit drin. Du kannst halt sowas wie Toolcraft das Exemplar nutzen. Du hast Heart of Kirin drin, das damals das Meta komplett geformt hat. Und kannst halt jetzt diese ganzen alten, coolen Vehikel kombinieren mit den neuen. Und das ist halt Hammer, wie ich finde.
Du kannst halt auch Vehikel nach oben stacken. um auf das 4 zu kommen. Du kannst mit einem 1er in ein 2er Auto einsteigen, der dann in ein 3er Auto einsteigt, der dann in ein 4er Auto einsteigt.
Was sogar funktioniert mit einem Mac, weil du kontrollierst ja quasi einen Roboter und der setzt sich dann einfach ans Steuer. tatsächlich doch wie ein anderer Mac, anderes Vehicle, worauf ich ganz kurz noch eingehen wollte, und zwar Mobilizer Mac. Ich weiß nicht, ob du das schon auf Arena schon mitgezockt hast, ist der 2-Mana 3-4 Flying mit Crew 3. Und immer wenn der immer wenn er gecrewt wird, bekommt ein weiteres Vehikel, wird ein Artefakt-Kreatur, also crewt sich quasi ebenfalls. Und das ist halt so busted mit dem Kaltheim hier, diesem Plow, was diesen, den kann man damit reaktivieren, der kostet, glaube ich, auch nur 2 Mana oder so. Du könntest auch einfach hier diesen dieses Riesenvehikel aus Kaladesh, das Sky Sovereign, damit crewen. Also es gibt so viel crazy Stuff, das du damit machen kannst. Und das ist eine Uncommon. Das ist einfach nur eine Uncommon.
Das stimmt. Es gibt dann noch den Mindlink Mac. Also es gibt 2, die ich noch extrem gut finde. Mindlink Mac ist zum Beispiel auch sowas, das ist extrem geil. Vor allem der hat Crew 1. Mhm. Das macht die Karte halt so verdammt krass gut, weil die auch in Verteidigung schon super gut ist. Ja. Weil die bleibt eine 4-3. Die wird halt eine Kopie von dem, mit dem du halt sie crewst. Das heißt, die Leute crewen halt damit diesen Giant, der allen Giant Sources den Schaden verdoppelt. Ja. ich habe vergessen, wie er heißt.
Ja, ich weiß auch, wie du meinst.
Ja, when a Giant deals damage, also wenn ein Giant Schaden macht, dann wird der Schaden verdoppelt. Das heißt, es ist dann vervierfacht und greifen dann halt mit dem Mindling Mac, der dann so ein Giant halt ist aus Kaltheim an. aber tatsächlich, also das ist jetzt ein bisschen so janky, ne? Mhm. Aber tatsächlich, ich denke, das beste Vehikel momentan für mich, was in jedes Deck rein kann, weil es colorless ist, ist der Bankbuster Mac. Weil du tappst den für 2 und ziehst eine Karte und hat, glaube ich, 3 Charge-Counter drauf. Und sobald die 3 Charge-Counter weg sind, kriegst du einen Piloten, der auch für plus 1 halt crewt. Aber allein halt dieses Ziehen ist halt extrem gut. Und du kriegst sogar noch einen Treasure. Das heißt, also wenn ich kann, baue ich die Karte momentan in fast jedes Deck. Weil es auch, glaube ich, eine 4-3 ist. Also das heißt einfach super gut. Es gibt ein paar Vehicles, die ich echt extrem cool finde. Auch dieses schwarze, das irgendwie Soul Ripper. Das hat noch irgendwie so einen Vornamen, Soul Ripper irgendwie. Das auch für 2 crewed und einfach dann eine 4-3 ist mit Bannis, wenn du was sacrificed. So. Das ist einfach, also es gibt ein paar, die finde ich wirklich, wirklich gut. Ist zwar so eine All-In-Mechanik, weil du halt, sobald du keine Kreaturen im Feld, das hast du halt irgendwie verkackt so ein bisschen. Ja. Ist mir auch schon passiert, also war da noch ein bisschen schade, weil man dann halt diese Artefacts rumliegen hat, mit denen man so gar nichts anfangen kann. Also die bringen dann nicht wirklich was. Mhm. Aber es ist trotzdem schon, also ich finde, sie haben es nicht übertrieben. Sie haben es halt echt nicht übertrieben. Aber der Bankbuster ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz oben so Nummer 1 im Standard. Karte, die man auf jeden Fall craften kann, ohne Sorge, sage ich mal.
Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, was halt auch viel gespielt wird, was ich viel gesehen habe, einfach nur wegen dem Courtyard, ist Humans. Also Humans in all colors, in all spices, in all formats. Also diese Tribal Decks, die jetzt, also jetzt nicht nur in Standard nochmal einen Bonus drauf bekommen haben, sondern auch in so vielen anderen Formaten, die einfach nur durch dieses eine Land, es wird ja wirklich fast nur dieses eine Land gespielt, aber dieses eine Land pitcht das so over the top, dass man sagen kann, du hast jetzt eine gute Mana-Basis, jetzt carryen dich die guten Kreaturen aus den letzten 2 Jahren, die human sind, oder auch länger her, einfach zum Victory. Und das finde ich so interessant. Ich habe auch von Card Market habe ich einen Post gesehen, dass das die meistverkaufteste Pre-Karte war.
Ja.
Fand ich mega interessant, weil es halt eine Uncom ist für 70 Cent oder so. Und das war die meistverkaufteste.
Absolut. Also das ist halt auch so ein Ding. Secluded Courtyard ist auf jeden Fall auf meiner Buylist ganz weit oben, weil ich auch auf jeden Fall plane, irgendwas zu brewen in Pioneer mit 5 Color Humans. Einfach nur um den Traum des, 2015er Moderns jetzt, dass das einfach Pioneer jetzt ist, so mal einfach durchzudrücken. Aber ganz kurz noch ein letztes Deck, was ich nur mal kurz highlighten würde in Bezug auf Pioneer, ist tatsächlich Ors of Auras, was nochmal die Chance hat, Top-Tier zu werden mit einer einzelnen Karte, und zwar Lightpaws, die Emperor's Voice. 2 Mana, 2/2, immer wenn man eine Aura das Spielfeld betritt unter der eigenen Kontrolle, wenn man sie gecastet hat, kann man eine andere Aura-Karte mit Mana-Value less than or equal zu der Aura mit einem anderen Namen rausfetchen und sofort attachen an Lightpaw selbst. Und das ist quasi der Core Spirit Dancer, den Auras gebraucht hatte in Pioneer. Also ich weiß, dass es in Historic gab es ja auch noch ein Ors of Auras Bild. Und da gab es halt den Core Spirit Dancer, was genial war. Aber Lightpaws, oh mein Gott, ich habe schon so viele Brews gesehen und der Hype um diese Karte ist so gigantisch. Und ja, ey, ich bin wirklich gespannt, wie, also vor allen Dingen, weil das Auras-Deck kann man sich ja immer noch in dieser Challenger-Deck einfach für 30 Euro oder so kaufen. Also es ist ja wirklich immer noch sehr greifbar und hier direkt sofort upgradebar mit ein paar Karten rauswerfen. Vielleicht ein bisschen mehr Toolboxy in der Aura-Auswahl werden, weil man kann ja fetchen. Aber es ist absolut großartig. Also wie gesagt, das Set perfekt. Und ich weiß nicht, hast du, Melon, hast du schon ein bisschen Historic spielen können mit den neuen Karten? Oder ist es gerade noch nicht?
Tatsächlich noch nicht. Aber ich finde auch Historic leider, also ich fand sehr schade, dass die Alchemy in Historic reingefasst haben. Ja. Deswegen habe ich da ein bisschen noch die Finger von gelassen, weil wenn ich Alchemy spielen will, spiele ich Alchemy. Ist auch in Ordnung, ist auch ein spaßiges Format. Da sind ein paar Karten dabei, die finde ich echt cool. Aber ich liebe natürlich Standard. Also ich muss ehrlich sagen, ich war richtig froh, dass Standard noch mal spielbar wurde durch die Bands. Historic habe ich tatsächlich nicht so reingeguckt. Also ich habe ehrlich gesagt nicht immer Bock halt die Perpetual-Sachen zu sehen und irgendwie halt Key to the Archive und so, das sind einfach Karten, das reicht mir, wenn ich die so sehe. Oder hier The Townraiser Tyrant, das sind Karten, habe ich keinen Bock drauf die ganze Zeit. Aber ja, ich wollte noch kurz über die Länder reden tatsächlich.
Oh ja, klar.
Weil ich glaube, Bosejo ist es, ne, die Grüne, ist irgendwie die teuerste Karte aus dem Set als Rare.
Ja.
Irgendwie geht für 60 bis 70 Euro je nach Design weg, habe ich gesehen. Krass, also wirklich, ich denke, dass halt also mein Ranking von den Ländern ist auch tatsächlich die Grüne, Weiß und Schwarz ungefähr gleich. Und dann ja Blau und Rot sind so, ja, sind okay. Also die Blaue ist noch ganz gut, weil die halt irgendwie auch so ein uncounterable Return Target Permanent to Hand, ne, ist ganz in Ordnung. Aber die Rote ist so, ja, ladida, machst jetzt zwei Spirits für vier Mana, so, das ist jetzt nicht das Beste. Kann gut sein, aber ist jetzt nicht das Beste. Aber diese Zahl, ein farblos, ein grün, um ein Enchantment, ein Artefakt oder ein Land zu zerstören, das ist schon ziemlich gut. Also ich denke, die wird auch in ziemlich vielen Formaten Spiel sehen. Und
Also ich würde also fast so weit gehen, dass wirklich alle Länder durch die Band in eigentlich jedem Format, wo sie legal drin sind, irgendwie Play sehen. Weil es kostet ja original nichts. Du musst ja dein Deck nicht mal großartig umbauen. Außer natürlich, du hast Blood Moon im Format drin. Dann ist es ein bisschen gefährlich, die komplett voll zu hauen mit allen Farben. Aber also die Formate, die ich so am besten kenne, also hauptsächlich halt Pioneer, da ist es eigentlich jetzt gang und gäbe, dass du in jedem, immer wenn du in den Farben bist, so drei oder zwei davon immer spielst. Einfach nur, weil, warum nicht? Also im schlimmsten Fall ist es ein Swamp.
Von dem Roten eher weniger. Da hast du immer noch Den of the Bugbear, das ist immer noch cooler.
Ja,
ist besser. Aber auf jeden Fall, das Blau, das Grün auf jeden Fall, das Blau habe ich jetzt auch schon relativ häufig gesehen. Das Weiße hat mich super hart überrascht. Das wird mittlerweile auch im Legacy und so weiter gespielt. Das hat mich echt überrascht, wie stark dieses Ding ist. Und das Schwarze habe ich jetzt auch hin und wieder mal so als One-Off oder so gesehen, weil sie sagen, hey, ich habe den Platz, ich kann den reinnehmen, ich kann den Notfall auch für was anderes benutzen, warum nicht? Das Einzige, was ich halt bisher wirklich noch nicht gesehen habe, ist das Rote, weil das ist halt, das erinnert mich so an den roten Pack, der ist halt auch bad.
Habe ich heute aber tatsächlich gespielt in einem Deck. aber es kam auch keine Situation, wo ich gedacht habe, oh, zum Glück hatte ich das gerade. Aber ich habe gedacht, warum nicht? Weil ich halt, wie gesagt, auch diesen Soul Ripper drin hatte, der für zwei crewt. Und da habe ich gedacht, ja, dann habe ich halt zwei Kreaturen, mit denen ich das Ding crewen kann. Ja. Ist ja in Ordnung, aber ja, wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall Platz 5 von den Ländern.
Ja, auf jeden Fall. Aber selbst da natürlich, ne, du kannst damit wiederum Sachen crewen. Es sind halt Notfallblocker oder so. Oder eben, wenn du sowas wie Venota spielst, dann sind es natürlich Non-Humans, die wieder deine Venota triggern. Und also selbst da gibt es Möglichkeiten, die irgendwie dann doch noch dazu zu nutzen. Aber ich gebe euch auf jeden Fall recht, sie sind nicht so universell wie einsetzbar wie Beside-Drew. Also Beside-Drew ist ich frage mich zwei Dinge bei den Karten. Erstmal, wie konnten sie dieses Design, oder dass sie irgendjemand gestoppt hat? Zweitens, warum sind die nicht Mythic? Weil so wie ich Wizards of the Coast aktuell einschätzen würde, würden die sagen, okay, das ist so stark, das ist so broken, das müsste eigentlich eine Mythic-Cycle sein. Ich weiß nicht, findet ihr, dass die Karten potenziell problematisch werden könnten?
Eine ganz einfache Antwort. Wizards hingegen Wir brauchen einen Rare Land Cycle. Okay. Haben wir noch irgendeinen Praktikanten, der eine Idee hat?
Und der spielt halt alle gängigen
Formate. Anscheinend überhaupt grün.
Ja, genau.
Letztes. Wir brauchen halt immer irgendwas, was halt Spiele aus jedem Format lockt. Ne? Und ja. Ich denke halt, dass der Land Cycle auf jeden Fall immer was ist, was immer Spiele aus jedem Format lockt, weil es ja meistens Double Lands sind. Mhm. Ich meine jetzt auch die Länder aus Innistrad jetzt sind ja auch extrem geil, ne? Also kann man auch nichts sagen. Fand ich sogar besser als die Kaltheim-Länder so. Ja. Und ich denke, die haben sich gedacht, wenn wir schon Monocolored Länder machen, dann müssen wir sie trotzdem irgendwie halt gut verkaufen. Ne? Mhm. Ich denke, dadurch, dass sie Legendary sind und sind so okay, das balanced sie so ein bisschen. Aber ich kann mich nicht erinnern, habe ich jemals ein Mythic Rare Land gesehen? Ich glaube nicht. Gibt es ein Mythic Rare Land?
Naja, die MDFCs aus Syndicate, die ungetappt für 3 Leben reinkommen, mit denen ich die am ehesten vergleichen würde, die waren Mythic.
Genau, diese waren Mythic. Ach, krass, okay. Dazu mein All-Time-Favorite ist Coven of Souls, was immer Mythic war und immer Mythic ist. Okay. Außer im Originalset natürlich.
Natürlich.
Da gibt es einige die Länder, die Mythic waren.
Tatsächlich. Okay.
Aber so nur Pandard, genau, da hast du auch einige. Aber es fällt halt auch nicht so auf. Es ist halt, es sind halt, gut, sind ja auch nur Mythics. Mythics sind ja auch gefühlt nichts mehr wert. Seid ihr Arena-Spieler, dann sind die eine Menge wert, aber das ist was anderes.
Aber Thema Preis, glaubt ihr, dass die meisten Most Wanted-Karten, weil es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so ein richtiges Set ist, wo so super viele Karten mega gehypt sind und halt super viele Leute Bock haben, mit Sachen rumzubrauen, aber unter der neuen Print-Variante mit den Set-Boostern, mit Collector-Boostern, mit 1000 anderen Varianten, glaubt ihr, dass man das diesmal im Preis merken wird, dass eben diese Rare Lands eben keine 60 bis 100 Euro Karten sein werden, sondern vielleicht so im 10er-Bereich bleiben werden?
Oder? Ich bin jetzt schon nicht mehr im 10er-Bereich.
Achso, ich habe gerade, also aber ich meine jetzt halt hauptsächlich auch nach dem Release. Meinst du, die Preise fallen dann nochmal so richtig?
Fallen werden sie auf jeden Fall, weil jeder halt seine 15 Millionen Displays von Games Island bekommt. Aber es ist halt so, dass das grundsätzlich solche Karten trotzdem ihren Wert behalten. Also ich sehe die nicht unter 40 Euro fallen, wenn nicht irgendwas Großartiges passiert. Trotz der ganzen Displays. Also sehe ich nicht, dafür ist, also gerade Bosiju, weil einfach dafür ist das Ding zu krass. Ich bin gespannt, welchen Einfluss diese komischen Neon-Grün, Neon-Pink, Neon-Blau, diese
super-seltenen
Karten in den Collector-Boostern haben werden. Weil die sind auf Cardmarket zwar gelistet, aber noch kein Händler hat sich getraut, einen reinzustellen. den kann man noch nichts über den Preis sagen. Finde ich sehr interessant. Aber ansonsten
aber da würde ich sagen, eine Karte.
Es ist halt immer noch ein Standard-Set. Aber es ist ein gutes Standard-Set. Es ist nicht Crimson Vow, was irgendwie 40 Euro Expected Value hat, wenn du ein Display aufmachst.
War das wirklich so? Oh Gott, ja, ich habe auch, glaube ich, 2 Packs oder so gekauft. Also keine Boxen, sondern wirklich halt 2 Booster-Packs einfach nur. Und war dann wirklich so, ja. Ich glaube, ich habe einen Teferi aufgemacht, das war auch ganz cool. Und das war es halt so. Und dann, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, crazy, was da auf jeden Fall bei Kamigawa so abgeht. Ich bin mal gespannt, wie sich das über die Zeit das Set dann weiter entwickelt, so in den Köpfen der Leute, ob es halt trotzdem dieses Hammer-Set bleiben wird, auch wenn vielleicht irgendwann eine Broken-Karte dabei rauskommt oder ob irgendwann die Leute die Schnauze voll haben von Psyju und sagen, boah, Kamigawa war so Throne of Eldraine-mäßig schlecht.
Ich wollte gerade sagen, es würde mich an Throne of Eldraine erinnern. Alle waren super hyped, alle fanden das Set toll und am Ende hängen alle da und sagen, warum denn schon wieder Throne of Eldraine?
Aber gut, wenn es nur die eine Landkarte ist, dann ist es ja voll in Ordnung. So.
Das stimmt.
Ich meine, bei Throne of Eldraine gab es so viele Karten, wo du gedacht hast, Bone Crusher Giant, der Dings, der Thief, ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Was ist das? Ja, Brazenborough, genau, das war einfach, oh Gott.
Ja.
Der Innkeeper, oh, da gab es so viele Sachen, wo man da wirklich
ist das halt. Das Set ja auch noch so ewig im Standard drin geblieben und auf Arena
das
drauf
stimmt.
Geblieben. Das war ja das Set, was irgendwie, ich glaube, am längsten irgendwie auf Arena drauf war. Einfach weil sie da ja diese Umstellung gemacht haben zwischen diesem normalen Cycle-Drehen hin zu diesem aktuellen. Ein Standard bläht sich auf und bricht dann irgendwie vorne die Hälfte wieder weg. Und deswegen ist das ja ewig gefühlt drin geblieben. Das war so krass.
Ist so. Ist echt so.
Aber
Sets leben zu lang momentan.
Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie der Kamigawa sich in der Zeit der Magic-Sets so behaupten wird. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar wollten wir mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen über Magic The Gathering Arena zu sprechen. Wir haben es alle mal gespielt. Ich hatte es damals tatsächlich in der Close-Beta tatsächlich die Gelegenheit, die erste Version mal tatsächlich zu testen. Und seitdem ist jetzt wirklich noch eine ganze Menge so passiert. Wir hatten letztes Jahr oder nee, war es Anfang dieses Jahr oder Ende letzten Jahres die Alchemie-Ankündigung? Das war Anfang diesen Jahres. Auf jeden Fall, da gab es sehr viele Kontroversen, sehr viel hin und her. Es gibt konkurrierende Kartenspiele. Ich meine, dass Yu-Gi-Oh! Der neue Klient, der da gelauncht ist, der es für viele Leute gesagt hat, so müsste es eigentlich sein. Vielleicht erstmal Opening Statements, so wie ihr denn gerade so zu Magic Arena steht. Marc, fang mal an.
Ja, ich spiele Yu-Gi-Oh! Es ist einfach ein so guter Klient. Ja, auch der lässt nach der Zeit nach. Du wirst am Anfang halt zugeworfen, du kannst jetzt 2-3 Meta-Decks bauen und danach musst du auch grinden. Ja, alles klar. Aber du hast was, und da müssen sich alle Leute ganz, ganz festhalten, man hat ein Crafting-System. Mhm. Und das macht ein Spiel so unendlich sympathisch, ein Crafting-System zu haben. Ich war neulich am Überlegen, ob ich mir sogar Hearthstone noch mal runterlade und anfange. Ich habe das Runeterra noch auf dem PC. Ich habe praktisch jedes Kartenspiel, was aktuell irgendwo relevant ist auf dem PC, sogar Gwent. Außer Magic Arena, das habe ich neulich deinstalliert, weil das letzte Mal, als ich es gestartet habe, war zu D&D, zu dem Preview-Event, was wir spielen durften. Mhm. Danach habe ich das Ding einfach gefühlt nie wieder gestartet. Also es hat nur Speicherplatz weggenommen.
17 Gigabyte Updates, ja, habe ich da
noch. Ja, wie ist deine Sicht der Dinge, Malone?
Also ich war ja tatsächlich auch bei Arena in den letzten 3 Tagen der Beta, was mich auch sau glücklich macht, weil ich dadurch noch den Fibble-Avatar bekommen habe, den ich sehr gerne benutze. Bester Junge. Also ich muss mal so sagen, wenn ich habe vorher schon gerne Arena gespielt. Ich habe nicht einmal Geld investiert, außer für dieses Welcoming-Bundle. Also ich glaube, ich hatte 20 Euro irgendwie insgesamt investiert. Und so war das irgendwie dieses Welcoming-Bundle, und dann gab es noch so ein 15 Euro Special Bundle oder sowas, ne? Das gab's auch dann einmalig, so dieses, wo dieser Mysterious Dude irgendwie dabei, erinnert. Das war halt auch ein super Deal. Ich weiß, weißt du was? Mache ich einfach mal so, ne? Dann habe ich wirklich halt einfach nur durch halt jeden Tag ein bisschen zocken. Ich war auch ziemlich oft in Mythic, also lange auch bevor ich den Kanal hatte, habe dann sehr viel Doom Foretold gespielt. Das war immer so mein Lieblingsdeck halt. War auch das erste, mit dem ich dann in Mythic gekommen bin. Und ich habe halt dadurch, dass ich dann halt mein ganzes Geld nicht mehr für Packs, sondern noch für Drafts ausgegeben hatte, auch eigentlich immer genug Gems, um mir dann den Season Pass nächstes Season zu kaufen, der halt tatsächlich, wenn man zocken will, fast schon nötig ist, wenn man dadurch so viel dazu bekommt, dass es sich halt einfach lohnt, und halt immer dann den Rest des Geldes zu Drafts ausgeben, und dann hatte ich auch am Ende dann immer mein ganzes Gold gespart und damit dann Packs gekauft, ne? Aber ich sag mal so, ich konnte mir dann halt auch 2, 3, 4 Meta-Decks bauen, und der Rest war dann halt so gegen Ende der Season dann immer so. Also immer bevor das nächste Set rauskam, hatte ich dann so langsam alle Karten. Und ich denke, dass das halt wirklich die Economy von Arena ist halt wirklich das größte Problem. Ja. Also dass man Karten nicht, also dieser Vault ist super lächerlich. Mhm. Also wirklich super lächerlich. Ich meine, man muss irgendwie, was weiß ich, wie viele Packs cracken, um dann dafür eine Mythic Rare, 2 Rares und, sorry, aber die Commons und Uncommons sind eh unnötig wie ein Kropf halt so. Mhm. Dafür hat man so viele. Also das ist wirklich halt kein Reward. Das ist eher so ein, hier, alle paar Wochen hast du mal eine Karte, die du dir craften. Das ist halt gar nichts so. Ja. Davor habe ich halt Hearthstone gespielt auch. Nicht sehr gut, aber ich habe es halt gespielt. Und da war es halt wirklich so, ey gut, ich habe keinen Bock mehr, dieses alte Deck zu spielen, was einfach nicht mehr relevant ist. Ich duste jetzt alle meine Karten, kann mir dafür dann wenigstens mal die Hälfte von einem neuen Deck kaufen. So. Mhm. Und das war halt zum Beispiel ein gutes System, auch wenn Hearthstone auch extrem teuer ist, was das angeht, aber es ist trotzdem halt, war es wenigstens irgendwie das Gefühl, du kannst mit deinen Karten was anfangen. Oder wenn man es auch mal vergleicht jetzt mit dem Pokémon Trading Card Game, was ich auch ab und zu, weil ich Pokémon-Kind bin, ich bin damit groß geworden, so, habe ich auch ab und zu einfach mal gezockt. Und da ist zum Beispiel ziemlich geil, du hast halt eine Liga, die besteht nur aus Pre-Built-Decks zum Beispiel. Mhm. Also du kannst dann halt, du kriegst dann deine 200, 300 Gold am Tag, was weiß ich. Und dann kannst du für, ich glaube, 400 oder 500 Gold kannst du dann so ein Pre-Built-Deck bauen, kaufen. Und du kannst dann damit auch nur gegen andere Pre-Built-Decks spielen.
Das ist sehr gut.
Und dann nach und nach sammelst du halt Gold, und dann kannst du Packs kaufen, dann kannst du halt. Dann ist aber halt der Punkt, um Metadecks zu spielen, ist Pokémon, glaube ich, extrem teuer, weil du halt sehr viele Packs tauschen musst und so. Also ich habe bisher nicht einmal mir ein Metadeck bauen können, weil es dann immer so war, ey, um diese eine Karte viermal zu bekommen, brauchst du 35 Packs halt so. Und dann war es halt so, ey, gut, ja, was soll's, ne? Also ich denke, das Spiel ist halt ganz cool, wenn man halt ein bisschen so zocken will, wenn man dann halt wirklich professionell spielen will, ist halt nicht so gut. Aber bei Magic, ich weiß nicht, wenn ich nicht den Channel hätte und meine Patreons, die mir halt da unter die Arme greifen, ich könnte es mir nicht leisten. Ich könnte mir nicht leisten, jeden Tag ein neues Deck zu bauen und so. Und das war auch am Anfang ein bisschen problematisch, am Anfang vom Channel, weil ich da wirklich halt aus eigener Tasche dann sagen musste, okay, wenn ein neues Set kommt, investiere ich jetzt halt 150 bis 200 Euro, um alle Karten zu haben halt so. Und natürlich ist dann immer das Sinnvollste, was man machen kann. Man craftet erstmal alle Commons und Uncommons, damit man seinen Vault schneller füllt. Aber im Endeffekt ist das ja so viel Arbeit für nichts, weil man dann halt zwei Rares und eine Mythic Rare bekommt halt so. Deswegen, also ich finde halt, das größte Problem bei Arena, also zwei große Probleme sind auf jeden Fall die, die Economy. Riesenproblem, macht gar keinen Sinn. Die versprechen uns auch schon seit 3 Monaten einen Stream darüber, wo sie darüber reden wollen. Strider Stone ist auch so ein amerikanischer YouTuber, der, wo ich auch schon im Podcast war. Der postet jeden Tag auf Twitter, Tag 57, seit uns der Stream versprochen wurde. Das ist immer noch nicht passiert. Aber das zweite große Problem ist für mich halt, vor allem als Best-of-One-YouTuber, der Hand-Smoothing-Algorithm und das Matchmaking. Also man merkt einfach krass, wie sehr die Starthand oft einfach bei gewissen Decks die gleiche ist. Ja. Also du hast wirklich halt, wenn du gegen Monogrün Snow spielst, kannst du eigentlich sicher sein, dass sie mindestens 1 bis 2 Blizzard Brawls auf der Hand haben. Immer. Also ich habe bis jetzt in 9 von 10 Spielen hatten die 2 bis 3 Blizzard Brawls auf der Starthand. Krass. Und selbst wenn du das Deck selbst spielst, merkst du es halt. Ja. Dann siehst du es halt. Es ist tatsächlich halt so. Du ziehst 2, 3 Karten, zack, 2, 3 davon sind Blizzard Brawls. Und denkst halt so, das kann einfach nicht sein. Und das Matchmaking halt so. Also ich spiele die ganze Zeit nicht gegen ein gewisses Deck, dann switche ich das Deck und auf einmal spiele ich noch gegen das Deck. Ja. Und das ist halt einfach komisch so. Also das ist wirklich, ich habe Decks, da spiele ich nie gegen Orzhov und habe ich andere Decks, da spiele ich nur gegen Orzhov. Ja. Und das macht für mich keinen Sinn. Das sind Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Ich finde, es muss sehr viel Randomizer sein und aber ja,
gut, natürlich. Da ist es ja klar, gerade auch mit den Starthänden. Es ist ja immer ein Algorithmus. Egal wie hart du randomizest, ist ja immer ein Algorithmus dahinter. Aber ich merke das tatsächlich auch, wenn, also in der Zeit, wo ich viel gespielt habe, ich habe ja viel das Cycle-Deck gespielt. Und du hast nach einer gewissen Zeit immer wieder dieselben Starthände gesehen, was ja auch okay ist. Das kann ja auch im Paper passieren. Aber du konntest hingehen, konntest sagen, so Game 7 bis Game 9, irgendwo dazwischen hast du trotz dreimaligem Mulligan unspielbare Hände. Einfach nur, weil dir das Spiel eine unspielbare Hand gibt, damit du nicht auf eine Siegessträhne von 100% gehen kannst. Und das ist halt was, wo ich sage, was hat das mit Randomness zu tun? Also es ist hart. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei dir gesehen, auf Twitter, dass du irgendwie teilweise ewig lang in der Warte-Queue gehangen hast, weil kein Gegner kam. Und wo ich auch gedacht habe, so, wie kann das sein? Es müsste dann doch automatisch nach unten oder nach oben einfach Leute suchen oder so, aber
das ist halt bei Mythic so, ne? Also wenn du Mythic Rank bist, ziemlich früh. Ich habe 2, 3 Mal den Grind mir reingezogen. Es war immer harte Arbeit. Dann zu versuchen, innerhalb von 3, 4 Tagen direkt in Mythic reinzukommen. Weil es halt auch einfach für die Leute so ist, die einen nicht kennen, ah krass, okay, der spielt in Mythic. Da ist er bestimmt ein besserer Spieler als jetzt der und der, der nur auf Gold ist oder was weiß ich was. Obwohl es völliger Blödsinn ist, ne? Also deine Fähigkeit zu grinden hat nichts mit der Fähigkeit, das Spiel zu spielen, zu tun. Es ist irgendwie, es läuft so Hand in Hand, aber ich sag mal, es ist wirklich 60% Grind und 40% ist es halt Fähigkeit, das Spiel zu spielen. Ja. Und dann findet man teilweise am Anfang niemanden. Und da hatte ich teilweise Spiele, da habe ich dann 4, 5 Mal hintereinander gegen dieselbe Person gespielt.
Crazy.
Das war einfach völlig krass so, wo ich mir gedacht habe, es kann nicht sein. Habe auch Videos von anderen Content-Creatern gesehen, Watts, der leider aufgehört hatte vor ein paar Monaten, der hatte einfach ein Video, wo er einfach innerhalb von einem Video 3, 4 Spiele hintereinander gegen CGB gespielt hat. Weißt du, 3, 4 Spiele hintereinander, so, das ist halt, sorry, aber dann spiel ich halt Best of 3.
Ja.
Da muss ich aber auch sagen, dass beim Best of 3 ist das zum Glück nicht so, also wenn man richtiges Magic spielen will, dann ist der Client halt einfach auch besser, weil halt man nicht diesen Hand-Smoothing-Algorithm hat. Also ich habe zum Beispiel noch nie im Best of 1 eine 0-Mana-Hand gehabt. Noch nie. Oder eine 7-Mana-Hand. Das ist noch nie passiert im Best of 1. Aber Best of 3 ist mir schon öfters passiert, dass ich eine 7-Mana- oder eine 0-Mana-Hand hatte. Ist einfach schon passiert. Und das finde ich halt einfach sehr viel besser. Deswegen, also wenn man wirklich halt richtiges Magic spielen will, sollte man einfach dann halt Best of 3 spielen. Es war dann immer noch ein Algorithmus, aber es ist halt einfach sehr viel besser.
Was bei mir halt wirklich noch dazu kommt, ist halt, mir macht halt Arena in der Form, wie es halt zuletzt war. Also ich habe jetzt zur Alchemie-Ankündigung habe ich aufgehört. Darüber können wir gleich auch gerne noch ein bisschen reden. Ich habe einfach nicht mehr gesehen, warum dieses Spiel jemals aus der Beta rausgegangen ist. Weil eben als jemand, der das halt schon wirklich sehr früh mitbekommen hatte, so wie das halt früher aussah, und es gab spürbare Versionsunterschiede, als das Ganze dann als in eine Open Beta gegangen ist und so weiter. Und es hat sich im Endeffekt von der vom Look and Feel seit dieser Open Beta nicht signifikant geändert. Klar, es kamen neue Formate dazu, was aber auch nur die Kartenauswahl ändert. Aber das, wie sich das Spiel anfühlt und was für Customization-Optionen man hat, selbst was so Kleinigkeiten angeht, wie ich habe gehört, bei dem Yu-Gi-Oh!-Klienten gibt's sowas wie, du kannst eine Gruppe mit 100 Leuten machen und die können alle separat quasi sich beim Spielen zugucken. Und man hat quasi dann, man könnte einfach so ein Discord halt einfach aufmachen, so ein Turnier.
Zuguck, was? Was ist dieses?
Genau, einfach mal spectaten. Ich weiß, es ist ein neuer Begriff für Arena, aber das ist halt so Sachen, ich find's so krass, wie man
nicht. Warum gibt's das nicht einfach?
Ja,
warum
voll.
Gibt's Spectator-Mode? Warum gibt's das nicht?
Ja.
Das würde so viel einfacher machen. Ich habe letztens ein Turnier commented, das war saugeil, hat auch viel Spaß gemacht. Da ist der eine rausgeflogen, weil sein Internet nicht gut genug war, um das Spiel in den Top 8 zu streamen.
Ja.
Wenn jetzt aber die Veranstalter halt hingehen können und sagen können, wir gucken dir einfach zu bei dem Spiel und streamen das. Easy. Ja. Aber warum geht das nicht? Ich meine, Hearthstone hat das seit immer so, ja, seit ich das gespielt habe.
Ganz immer. Ich glaube, es kam kurz nach, als sie aus der Beta rausgekommen sind.
Ja, okay, dann kam es nach der Beta.
Ja, so ist es wirklich so, dass dieses Zuschauermodus, es gab ja schon Statements dafür. Es gab ja schon Statements, die offiziell verlautet haben, das ist nicht nötig. Wir haben Marktforschung betrieben, wir fanden es nicht nötig. Das war die offizielle Aussage, die Wizards aktuell dafür rausgebracht hat. Und alle anderen sagen so, wo habt ihr denn nachgeforscht? Irgendwo in der Karibik, wo ihr Geld verbrannt habt, in Cocktails oder was? Ich weiß es nicht.
Absolut. Vor allen Dingen, das ist halt auch immer wieder so ganz klar, dass es halt so eine Company halt wie Konami für Yu-Gi-Oh! Einfach so droppt, ohne dass es halt ein Big Deal ist. Weil es sollte kein Big Deal sein. Es sollte einfach nur eine Funktion sein, die mir das Gefühl gibt, dass in diesem Klienten mehr drin steckt, außer ein funktionierender Shop und zwei Formate. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was halt das große Problem ist, ist halt einfach, wenn ich keinen Bock auf Standard habe für eine Zeit lang, so, dann könnte ich natürlich hingehen. Und also ich meine, ich war noch nie der große Drafter auf Arena. Das hat sich auch bis heute irgendwie nicht geändert, generell, was Draften angeht. Ich nehme mittlerweile jede Gelegenheit wahr, die ich zum Draften komme. Aber wenn das einfach keine Option für mich ist, bist du halt auf diese komplette broken Ökonomie quasi angewiesen. Und das ist halt dann kannst du keine Formate mehr switchen. Dann kannst du halt dir ein Historic-Deck bauen und dann aber nie wieder Standard spielen oder hoffen, dass halt Historic irgendwelche Karten gepatcht werden und all solche Sachen. Und das ist einfach mir zu unsicher geworden für ein langlebiges Spiel. Einfach nur auf der Spielebene, auch gar nicht der Vergleich zu Paper gerichtet. Und das ist halt was ich super bemängel an Arena. Das ist halt einfach mir nicht das Gefühl vermittelt, ähnlich wie wenn ich Hearthstone anmache, ich habe immer das Gefühl, okay, das ist ein Qualitätsspiel. Da läuft jede Animation, wie sie laufen soll. Da gibt's keine, ich kann jetzt nicht hier hinklicken, weil mein Gegner ein komisches Pad verwendet oder sonst irgendwas. Nicht diese ganzen Bugs, die es halt immer wieder hat. Und so ein Gefühl vermittelt Arena einfach mir nicht. Und ich weiß nicht, wollen wir das Thema Alchemy noch mal kurz anfangen, weil
ich wollte noch kurz korrigieren. Ja. Alchemy kam am 19.12., ich noch ganz genau, weil ich hatte dann den Podcast auch hier mit Striderstone und da habe ich mich dann auch drüber aufgeregt, dass sie versprochen haben, dass die das jeden Monat irgendwie ein bisschen patchen und sowas. Mhm. Und da hat er gesagt, das ist erst in der Woche, deswegen weiß ich aus irgendeinem Grund noch genau, dass es der 19.12. war. Okay. Aber ja, Alchemy ist für mich als Content Creator super geil. Mhm. Als Spieler, gebe ich ihm eine 7 von 10.
Ah, okay.
Das ist hat nicht lange gedauert, dass das Format auch ziemlich stale wurde. Also, es war wirklich halt so, du hast dann halt sehr viel Live-Link-Decks, also so Live-Gain-Decks, die nicht Live-Links, sondern Live-Gain-Decks, mit halt den ganzen Clerics, die halt immer super beliebt waren. Also das war immer schon ein super beliebtes Deck, was aber einfach wegen Orin's Epiphany Decks nicht funktioniert hat. Mhm. Also das war wirklich so eins dieser Decks, das ging einfach nicht. Das war einen Ticken zu langsam. Und hat dann deswegen sich selbst disqualifiziert. Ist da halt explodiert und halt die Drachendecks und dann halt natürlich Azorius Control war dann halt so. Das waren dann so die drei Decks, die waren dann halt einfach, das war dann die Meta so. Dann hat es noch ein bisschen Gruel. Aber ja, es war halt noch mal wenigstens was anderes. Dadurch, wenn du dann halt Standard dazugeholt hast, hast du halt sechs Decks, die du halt dauernd getroffen hast, anstatt halt nur zwei so. Das war dann schon cool, aber ich fand auch die Changes, die die gemacht haben, ziemlich gut. Das hat dann nochmal auch andere Mechanics irgendwie halt so gut gemacht. Also zum Beispiel Dungeon Mechanic ist was, das fand ich immer super geil, wollte ich immer unbedingt, dass es funktioniert. Mhm. Aber es war immer so, ja, ladida. Ich habe mal ein Deck gemacht, das war ganz gut, aber auf lange Sicht halt dann auch nicht so. Das war, war halt, ja, war cool, aber es macht halt einfach sau Bock. Das ist eine coole Mechanik, finde ich halt so. Vor allem, wenn man halt auch auf Dungeons and Dragons steht oder ja, allgemein auf RPGs, dann will man einfach in Dungeons crawlen so. Und deswegen fand ich das auch cool, dass sie das ein bisschen gepusht haben. Und ich bin echt mal gespannt, was die jetzt auch mit Kamigawa machen, mhm, und was die dort dann noch mal ein bisschen pushen, wo sie sagen, das war im Standard halt einfach nicht möglich. Shrines vielleicht?
Ja, vielleicht.
Vielleicht Shrines doch mit Nicht-Kreaturen machen, das wäre ganz cool. Ich liebe Shrines, ja, aber als Kreaturen funktionieren sie für mich einfach nicht.
Aber wie würdest du das sehen, noch mal quasi auf die Ökonomie bezogen? Siehst du das auch, sag ich mal, einfach kritisch, dass sie wieder noch mehr Mythics und Rares mit reinbringen, oder? Vor allem, es macht ja keinen Sinn, weil es ist ja kein Draft-Format ist. Also du kannst ja nicht Alchemy draften, oder? Deswegen, warum gibt es dann nur eine Unterscheidung zwischen Common, Uncommon, Rares und Mythics?
Das fand ich auch ein bisschen questionable, also wirklich halt fraghaft, weil es war halt irgendwie so, ich musste halt echt sau viele Wildcards wieder verballern. So, ich hatte zum Glück dann auch ein paar Gems rumliegen und konnte mir auch ein paar Packs kaufen, weil ich, wenn ich Gold verdiene inzwischen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe gar keine Zeit zum Draften momentan halt so. Habe auch viele Draft-Tokens noch rumfliegen, so wo ich mir denke, ich habe einfach nie die Zeit, mich mal abends hinzusetzen. Weil wenn ich dann mal meine 3-4 Stunden aufgenommen habe, weil es schlecht lief, da habe ich abends halt keinen Bock mehr, Arena zu spielen.
Ja, für mich selbst.
Oder zock halt dann lieber Brettspiele mit meiner Freundin oder mit der Gruppe halt, so dass dann halt auch was anderes. Aber ich weiß nicht, ich fand's auch halt so wirklich, die meisten Leute haben gesagt, das ist ein übler Cash-Grab. So. Ja. Also es ist wirklich halt wieder so ein Format, das einfach nur dafür geschaffen wurde, um Kohle zu verdienen. Und ich verstehe die Leute auch. Wie gesagt, also wenn ich nicht meine Patreons und meine Members auf YouTube hätte und das Geld durch den Kanal verdienen würde, könnte ich mir das alles gar nicht leisten. Mhm. So. Und das finde ich halt einfach so krass. Weil was ist denn, wenn du Arena und Paper Magic spielen willst? Ja, dann bist du halt einfach, dann bist du einfach am Ende. So. Das geht nicht.
Und es gibt
das
auch keine Überschneidungen. Nicht. Also du kannst ja nicht mal sagen, hey, du kaufst hier ein Pack in Paper und du kriegst ein Pack in Arena. Also das wäre das Einfachste, was ja auch bei Pokémon geht.
Ja, immer noch geht.
Genau. Genau, bei Pokémon machen sie es zum Beispiel. Die Pre-Release-Packs zum Beispiel, dass du früher 6 Packs bekommst, du kriegst inzwischen 3.
Früher
da haben sie auch echt, ja, das.
Ganz früher hast du sogar ein Sealed dafür bekommen. Da konntest du tatsächlich noch spielen. Also, und dann gab es 6 Packs krass, und dann 3 Packs, mit denen du nichts anfangen kannst.
Ja, hey, krass.
Wow. Das ist echt assi so. Und ja, ich weiß nicht. Also, das Einzige, wo es halt irgendwie so ist, ist, wenn du diese Anfänger-Decks holst. Es gibt irgendwie so Arena-Anfänger-Decks. Genau, und die kriegst du dann auch komplett dann halt jede Karte von beiden Decks halt so. Aber sorry, die sind halt einfach nicht gut. Nee. Also da ist dann eine gute Karte drin so in beiden Packs und das war's. Der Rest ist so
ladi da halt. Anfänger ganz nett, klar. Aber für Leute, die so ein bisschen schon Arena gespielt haben, halt überhaupt nicht. Ich bin jetzt halt mal gespannt, was sie jetzt machen, weil sie haben angekündigt, dass mit jedem Set neue Alchemy-Karten kommen. Und ich bin jetzt gespannt, die kommen jetzt eine Woche nach Release, richtig? Habe ich das richtig im
Kopf? Nee, einen Monat
nach Release. Immerhin.
Das heißt, Mitte März werden wir die bekommen, ja.
Okay, da bin ich halt mal drauf gespannt, weil die aktuellen Alchemy-Karten, wenn wir jetzt mal rauslassen, wie hart sie Historic damit kaputt gemacht haben, sind eigentlich ja ganz cool und wurden ja auch ganz gut aufgenommen. Die Karten an sich, die Mechanics wurden gut aufgenommen, es soll anscheinend auch mega Spaß machen, damit auch zu arbeiten. Natürlich, es wurde sehr schnell herausgefunden, wie immer bei solchen Spielen, was das Beste ist, klar. Aber wenn jetzt neue dazukommen, heißt das auch gleichzeitig, dass wir neue Sachen ja auch nicht nur in Alchemy bekommen, sondern auch in Historic. Und das macht Historic ja noch unspielbarer. Und Alchemy musst du dann noch mal einen Monat, nachdem du eine Menge Geld reingepumpt hast für Kamigawa, noch mal eine Menge Geld reinpumpen, damit du dann Ding spielen kannst.
Gut, es sind ja zum Glück nur diesmal, glaube ich, 30 Karten. Mhm. Also ich glaube, für Kamigawa haben sie nur 30 Karten angekündigt. Also ich meine, jede Karte mehr ist eine Karte zu viel in meinen Augen. Ja. Ich finde es auch krass. Aber man darf halt nicht vergessen, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist, weil Leute nicht mehr nur noch freitags und montags in den LGS gehen, um Standard und Modern zu spielen zum Beispiel, sondern die spielen halt jeden Tag, teilweise 3-4 Stunden Arena. Und die wollen einfach nach einer Woche eigentlich schon wieder was anderes. Ich bin auch auf Facebook-Gruppen unterwegs und wirklich, Anzahl an Leuten, die sich beschweren über Decks, die gespielt werden, ist einfach richtig krass. Und das liegt einfach daran, sorry, aber wenn du zum Friday Night Magic gehst, dann spielst du gegen 3-4 Leute, ja, und dann spielst du nicht 3-4 Mal gegen das gleiche Deck. Voll. Aber wenn du halt Arena spielst und du willst deine 15 Daily Wins haben, dann spielst du dann 20, wenn du echt nicht gut bist, vielleicht auch 30 Spiele so. Und dann, das sind halt 30 Spiele an einem Tag. Mhm. Das ist einfach sau viel so. Das ist einfach super viel. Und dann merkst du halt einfach, wie viele Leute dann tatsächlich Mono-Weiß-Aggro spielen. Ja. Dann merkst du einfach, wie viele Leute tatsächlich Ors of Exile spielen, wie viele Leute Is It Dragons spielen, wie viele Leute. Das ist halt dann einfach, das fällt einem dann halt erst auf. Und dann denken sich Leute halt, ah, ich hätte gern was Neues. Ich hätte gern irgendwie was Neues. Und deswegen wird Alchemy halt immer gut funktionieren. Ja. Weil die Leute einfach schon nach so kurzer Zeit keinen Bock mehr auf die gleichen Sachen haben. Und das ist auch irgendwie ein Problem, aber gleichzeitig ist dann halt Alchemy, glaube ich, auch die gute Lösung. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt einfach viel zu teuer für das, was es ist. Also ja, abgesehen davon, dass
Creator-Format. Und die meisten Content Creator, die etwas größeren Content Creator, können das dann halt irgendwie ein bisschen auffangen. Was mich interessiert hat, ich habe das so ein bisschen beobachtet, wenn ich jetzt das sage, aber es ist ein Content Creator-Format, schauen das auch viele Leute im Vergleich zu Standard, weil das sehe ich halt nicht so, weil die Leute halt sagen, jo, ist halt Alchemy, das juckt mich halt noch weniger, als Historic mich jemals in meinem Leben gejuckt hat, und die Historic-Leute waren schon eine sehr große Minderheit, und ist das wirklich so, dass man sagt, okay, ist halt ganz nett für die Content Creator, aber es guckt dann niemand, oder wie ist das?
Es ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert, also am Anfang war es super gehypt, aber du hast halt wirklich Leute, die gesagt haben, nee, gucke ich mir nicht an. Wenn ich Alchemy sehe, ich gucke es mir einfach nicht an. Ich boykottiere das. Ich hatte teilweise Kommentare, das konnte ich gar nicht fassen, wie aggro die Leute auf so ein Format dann halt sind. Ich war halt super happy, weil es gab auch mal diese 2022 Playqueue, wo dann schon die Formate vorgebannt waren und so. Die habe ich einfach saugern gespielt, weil ich halt nicht dauernd gegen dieselben Decks spielen musste. Und ja, also es ist wirklich halt, CGB hat das Experiment gemacht, der hat eine Woche lang 2 Videos am Tag rausgebracht. Einmal eine Alchemy-Version von dem Deck und einmal eine Standard-Version vom Deck. Und ich habe wirklich, also es war wirklich halt so, ich meine, der hat eh seine 45.000 Views am Tag, ne, pro Video. Locker, wenn nicht sogar mehr, über die Tage dann später noch verteilt. Aber da war es dann wirklich so, ich sag mal, ein Viertel mehr für Standard.
Ja.
Wo ein Viertel der Leute haben mehr Standard geguckt. Und deswegen hat er auch sich entschieden, mehr Standard zu machen. Das ist wirklich halt krass. Die Leute gucken es halt immer noch, ne? Ja. Also es gab so viele Leute, die gesagt haben, ich spiele zwar kein Alchemy, aber ich gucke deine Videos, weil es halt zu meiner täglichen Routine irgendwie dazugehört. So. Das ist halt aber irgendwie, ich weiß nicht, es war halt irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich war ultra froh, als ich wieder Standard spielen konnte. Ich
habe gesehen, dass bei dir in irgendeinem Video, wo du vergessen hast zu flaggen, dass es Alchemy war, wo dann runter angefangen haben, die Leute zu flamen, hättest du nicht sagen können, dass es Alchemy ist, dann hätte ich es nicht angeklickt. Und was, und ich dachte so, was los
da heute? Das halte ich echt gar nicht aus. Das wollte ich gar nicht drauf eingehen, aber das war wirklich für mich immer so dieses What the fuck-Moment. So wirklich, ja. Ich habe immer reingeschrieben, ob es Standard oder Alchemy war. Immer, immer. Und einmal dann vergessen, und da war der Kommentar da. Sofort, natürlich, innerhalb von 5 Minuten. Innerhalb von 5 Minuten. Aber wenn ich schreibe ja auch nie hin, dass es Historic ist. Und da beschwert sich auch keiner.
Ja.
Du hast nicht gesagt, dass es kein Historic ist. Du hast nicht gesagt, dass es kein Brawl ist. Da beschwert sich keiner. Aber bei Alchemy haben die Leute nur drauf gewartet, meckern zu können. Weil es halt so ein typisches menschliches Ding auch ist, wenn du gegen was bist und du kannst dagegen meckern, dann auf geht's halt so. Ja. Machst du halt.
Was sofort schade ist, by the way. Das muss man halt auch mal wieder sagen, was einfach schade ist.
Gehört halt dazu. Muss mal schlucken. Muss mal schlucken.
Ja, das stimmt.
Aber tatsächlich immer mit sarkastischen Kommentaren
Aber tatsächlich ist halt, ich glaube, bei Alchemy ist es halt einfach so, das Ding, die Leute sehen den Grund nicht wirklich anders wie bei Historic, weil bei Historic macht Sinn, damit du deine Karten halt weiterverwenden kannst. Alchemy ist eben, wie du sagst, das wirkt wie ein Format, was komplett aus dem Boden gestampft wurde, einfach nur um mehr Karten zu verkaufen, um eine andere Art von Booster verkaufen zu können. Es wäre so ungefähr, wie wenn es jetzt im Paper jedes Format gäbe, nur einmal noch nur mit Set-Boostern, wo du die Karten nur aus Set-Boostern haben müsstest, und auf einmal, da würden sich auch alle drüber aufregen. So. Und das ist halt
wie manche von den Commander-Karten, ne? Machen sie jetzt auch.
Ja.
Manche Commander-Karten gibt es jetzt nur im Set-Booster, finde ich auch dann einfach.
Genau, es ist auch super, super kritisch. Und ich glaube halt bei Alchemy, das war so der Höhepunkt, der, es muss sich jetzt was ändern. Und ich bin wirklich gespannt auf dieses Weekly MTG zur Ökonomie. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen was einsehen, weil Arena macht für mich als jemand, der natürlich keinen Content drumherum macht und der auch keine Ambition hat, darum Content zu machen, es macht einfach keinen Spaß. Es ist Bottomline. Jedes Mal, wenn ich Arena gestartet habe in der Vergangenheit, war es immer nur so, okay, ein neues Set kommt raus, spiel mal einen Draft, guck dir das mal ein bisschen an, krieg mal eine gewisse Meinung dafür, aber es fehlt halt einfach so dieses Long-Term Commitment, ich mach das, weil es mir Spaß macht, wie wenn ich mich jetzt um Pioneer kümmere, dann gibt's halt wirklich jede Woche neue Änderungen oder sowas und da hat man wirklich das Gefühl, für das Long Game Magic zu spielen und nicht für den nächsten Kick, nicht für den nächsten Tag. Und das ist halt so ein bisschen, was mir halt bei Alchemy, das war so der Höhepunkt, wo mir das halt eben aufgefallen ist. Aber auf jeden Fall, ja, wie steht ihr zum Thema Magic Arena? Lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Spielt ihr es? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Und ja, lasst uns eine kleine Diskussion haben, aber bitte, bitte bleibt freundlich. Das wäre mir sehr wichtig.
Mir auch. Muss ja kein Hass immer sein, ja.
Genau.
Haben wir zum Glück sehr, sehr wenig.
Das Hass stimmt.
Das ist ein gutes Wort, das ist leider Gottes, weil wir haben das nächste Secret Lair X und Secret Lair X ist meistens nicht so gut aufgenommen, habe ich festgestellt.
Mhm.
Ich bin gespannt, wie das hier ist mit Secret Lair X Street Fighter. Es wurde ja schon angekündigt, schon letztes Jahr.
Ja.
Und da wurde ja schon der Dad Joke des Jahrhunderts gebracht. Weil man einfach gesagt hat, ja, da ist Chun-Li und sie hat Multikicker.
Natürlich.
Und mittlerweile sind halt auch die Karten dafür draußen. Tag der Aufnahme sind es noch ein paar Tage hin, aber Tag der Ausstrahlung ist eigentlich ab heute müsste es bestellbar sein, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau.
Dementsprechend, wenn euch das jetzt interessiert, wofür wir gleich reden, guckt da. Ihr kennt unsere Meinung zu Secret Lair. Wir werden gleich noch eine andere Meinung zu Secret Lair hören. Und ich bin gespannt auf das Set. Habt ihr Bock auf Street Fighter in Magic?
Malone, wie sieht's aus?
Ich bin ein riesen Street Fighter-Fan. Also seit ich damals Street Fighter auf der Super Nintendo gespielt habe, ich habe tatsächlich Street Fighter 2 schon gespielt. Das ist richtig lange her. So. Liebe ich Street Fighter. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich kein Problem damit habe, auch andere IPs in Magic zu sehen. So ist halt ein Multiversum. Mhm. Also wenn man Piraten hat und irgendwie halt Ninjas und sowas, dann kann man von mir aus halt auch durch die Blind Eternity dann halt mal im Street Fighter-Universum landen. Ne? Solange es jetzt nicht Jean-Claude Van Damme ist, ist für mich in Ordnung. Aber ja, also ich meine, es ist halt wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich verstehe jeden, der sagt, er hat keinen Bock drauf, es hat nichts im Magic zu suchen und so weiter. Kann ich voll verstehen. Ich finde es halt nur schade, dass es keine Reprints sind, sondern dass es eigene Karten sind, die halt dann auch in gewissen Formaten legal sein werden. Das geht für mich ein bisschen zu weit, weil es kein ganzes Set auch gibt. Und ich es halt einfach ein bisschen schade finde, dass man dann halt nur einen Ryo Commander hat oder nur einen Zangief Commander, aber halt nicht ein ganzes Deck irgendwie drum bauen kann. Ne? So, das ist halt einfach schade. So. Und, ich glaube, es sind 8 Karten, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Das maximal kann man halt.
Plus die Karte, die noch unten drunter ist. Also eine 9. geheime Karte.
Genau.
Okay, gut. Dann sind es 9 Karten. Dann sagen wir mal, wenn man jetzt wirklich halt hingeht und wirklich halt sagt, ich baue jetzt mein Deck 5 Color mit allen 9 geheimen Karten drin. Ja, dann ist man halt auf 36 Karten plus die Länder, zack, hat man es. Aber dann, ja, hat man halt ein super schlechtes Street Fighter.
Mit
nur Legendary-Kreaturen so, was auch super teuer sein wird. Deswegen, also ich finde das ein bisschen fragwürdig halt, dass die legal sind in verschiedenen Formaten. Ich finde Commander, okay, Commander ist immer in Ordnung. Ich finde Commander mit der Rule Zero kann man auch Unsets reinpacken und so weiter. Das ist in Ordnung, kann man machen, was man will. Aber ich finde halt, dass es dann zum Beispiel in so Legacy-Formaten halt legal ist, finde ich halt ein bisschen fragwürdig. Da hat man ja auch mit den Walking Dead Secret Lairs einfach gesehen, was für krassen Einfluss die Karten teilweise hatten. Ich glaube, das war direkt auf MTGO irgendwie, als die Karten dann legal waren, haben direkt dann Leute einfach super broken Human Decks gebaut, die halt einfach alles überrannt haben. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schade, weil die Karten sehr teuer sind und die Barrier of Entry halt da einfach zu hoch ist. Vor allem, wenn man 4 davon braucht, geht es halt einfach zu weit. Damit zahlt man halt einfach für die Karten, wenn man das hat man halt dann einfach mal seine 360 Euro oder was weiß ich was, wenn man sie in Foil haben will.
Ja.
Und das geht mir halt einfach zu weit. Aber ansonsten finde ich es nicht schlimm. Und ich freue mich auch für die Karten auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein paar der Mechanics mir reingezogen, sind auch super flavorful. Also ja, ich finde es cool. Ich finde es, wie gesagt, ist nur dieses zweischneidige Schwert halt der Legalität halt. Das ist das Einzige, was ich
müsste sagen. Dass es eine Menge Humans sind. Also wir haben überhaupt
die Welt
als Humans, wir haben die Street Fighter als Humans, wir haben die Kinder aus Was war das? Stranger Things.
Stranger Things, genau. Humans.
Und in Secret Lair League of Legends war, glaube ich, gar keine Kreatur drin, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Da waren ja nur Spells, Artefakte und Länder und so.
Genau, genau.
Aber ansonsten haben wir bisher eigentlich nur Humans bekommen.
Das stimmt, das stimmt. Aber es liegt natürlich auch an der Natur der Sache. Wenn halt die Hauptcharaktere Humans sind, dann sind es halt eben Humans. Aber tatsächlich, ich bin mit der Secret Lair ziemlich okay. Einfach nur, weil ich jetzt, es wird interessant zu sehen mit Streets of New Capenna, dem nächsten Startset, weil wir da jetzt zum ersten Mal die Reprints in der Magic-Variante quasi sehen, wie die sich da übersetzen lassen. Deswegen, ich bin mehr okay jetzt mit Universe Beyond Secret Lair, einfach nur aus dem Grund, dass ich weiß, dass es Magic-Varianten von den Karten geben wird und hoffentlich auch in einer groß genugen Quantität, dass da jeder drankommen kann, wer sie spielen möchte. Aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal die Charaktere an durchzugehen. Und zwar fange ich einfach mal an mit E. Honda Sumo Champion, ein 6 Mana, 4 generische und doppelt weiß, für einen 0/7 Legendary Creature Human Warrior mit Sumo Spirit, was den Text hat. As long as it's your turn, each creature assigns combat damage equal to its toughness rather than its power. Und natürlich 100 Hands Slap. Whenever it attacks up to one, Moment, das muss ich mal kurz nachgucken. Whenever E. Honda Sumo Champion attacks up to 100 creatures, each gets plus X until end of turn, where X is the number of cards in your hand. Also ein Toughness-Meta-Stack quasi für Legendary. Was sagt ihr denn zu der Umsetzung von E-Honda?
Also ich bin begeistert. Ja. Es erinnert mich an den 100 Hand, oder wie er hieß. Es gab eine Kreatur, 99 Kreaturen blocken. mega witzig. Und die war in einem normalen Set drin. Also warum nicht 100 Kreaturen buffen?
Ja.
Also das ist für mich vollkommen fein. Ich finde es cool, dass sie hier nochmal dieses Science Combat Damage bei Power, bei Toughness gemacht haben. Mhm. Davon gibt es ja, ich glaube, einen Drachen, einen Baum und noch einen Baum.
Genau.
Und die sind alle irgendwie mit Weiß verknüpft. Und jetzt hat man das für so ein Commander-Deck. Kann man einfach mit reinschieben. Finde ich großartig. Die Umsetzung ist jetzt nicht so einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich bin eher so Virtua-Fighter unterwegs gewesen. Aber ist nicht so, das ist so der Charakter, den hat man so seiner Freundin gegeben. Drück mal X, so. Drück mal so, dann war's das. Aber an für sich finde ich die Umsetzung sehr, sehr cool.
Die Honda konnte unter einem Hadouken durchsliden.
Ja.
Ist doch nur einmal passiert. Aber hey, also ich finde es auch ziemlich geil. Also ich finde, es passt auch als Sumo-Ringer gerade. Ich bin auch ein riesen Sumo-Fan tatsächlich. Also ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 Seasons komplett reingezogen.
Crazy.
Die Zusammenfassung, nicht live, weil das ist noch schlimmer als Baseball. das ist halt wirklich ein super krasser Sport. Und ich finde halt, ist einfach super flavorvoll. Also ich finde jetzt mal, wenn man jetzt vergisst, dass ihr Honda ist, allein schon die Sumo-Spirit-Fähigkeit super gut. Mhm. Und dann halt der 100-Hand-Slap. Jetzt stell dich das einfach mal halt vor in so einem Token-Matters-Deck.
Ja. Oh ja.
Du hast halt einfach dort einen Scoot-Swarm liegen, hast 4 Karten in der Hand und auf einmal greifst du halt einfach mit 250 Scoot-Swarms an, die halt alle plus 0 plus 4 bekommen.
Nur 100 und das ist davon, halt nicht 200.
Bis zu 100.
Sorry, read the card. Malone, read the card. Da habe ich direkt vergessen. Aber das ist trotzdem, greifst halt einfach da mit 100 Scoot-Swarms an, die halt alle plus 0 plus X kriegen und dann halt mit ihrer Toughness halt irgendwie Schaden macht, ist schon auf jeden Fall richtig krank. Ich finde es halt schade, dass er doppelweiß ist. Also ich finde, wenn man wirklich ein Mono-White-Commander-Deck spielt, ich weiß nicht.
ich sehe ihn auch mehr in den 99 von Toughness Matters Decks, aber ist auf jeden Fall auch eine starke Karte. Ich meine, 6 Mana, 7/7 quasi, wenn du angreifst. Also ich finde es auch interessant, dass sie hier den Text gewählt haben, as long as it's your turn. Das heißt, im gegnerischen Zug ist er eben keine 7/7 mehr. Sondern eben nur eine 0/7, was natürlich dann auch ein bisschen fairer ist, glaube ich, als wenn sie den Godzilla-Text drauf gemacht hätten mit egal wann, Combat Damage ist halt Toughness gleich Power.
Ja, wobei die gegnerischen Kreaturen hier auch, wenn ihr angreift mit ihrem Defense.
Stimmt, hier ist each creature.
Was ein relevanter Punkt ist, wenn man gegen ein Aggro-Deck spielt und haufenweise 3 Einser oder so rumliegen hat, wenn man angreift, läuft man halt dann in 1 Einser, ist ganz nett.
Das stimmt auf jeden Fall.
Stimmt.
Wir gehen mal weiter zur nächsten Kreatur, und zwar Ryu World Warrior, ein 3 Mana, 2 generische ein weißes für eine Legendary Creature Human Warrior mit 2-4 und Training. Das heißt, wenn eine größere Kreatur angreift, bekommt er eine 1-1-Marke, wenn die zusammen angreifen. Und natürlich der Hadouken. Für 4 Mana und einen roten kann man Ryu untappen und eine Karte discarden. Und dann passiert Folgendes. Ryu, World Warrior, deals damage equal to his power to any target. If excess damage was dealt to a creature this way, draw a card. Also, ja, eine Möglichkeit, nach dem Combat noch mal einen extra Schlag zu setzen mit einem Hadouken. Das ist doch, also, wenn das nicht flavorful ist, dann weiß ich aber auch nicht, oder?
Und zu blocken halt auch damit. Das ist halt dieses Untap, das finde ich halt richtig krass. Und dass ein Boros Colors ist, finde ich halt auch super, super gut gewählt. Allein schon wegen seinem Outfit, sorry, aber er ist immer weiß-rot. Muss einfach sein. Muss einfach sein. Das Training überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Mhm. Weil er halt eher so ein Einzelkämpfer immer war, so auch in der Serie. Gut, zwar mit Ken zusammen, aber sorry, er war einfach der bessere Ken. Dann ja, fand ich es halt einfach ein bisschen, finde ich, eine gewagte Wahl, aber ich finde es trotzdem passt, ist okay. Ja. Beschwere ich mich jetzt nicht drüber. Also ich finde auch wirklich extrem flavorvoll gemacht. Also
vor allen Dingen ist halt auch schön, dass es halt hier quasi, also wenn man ihn als Commander spielen möchte, eine Art und Weise ist, Vultron zu spielen, also quasi eine Kreatur so krass groß zu machen, wie es geht. Und dann trotzdem Card Draw, Defense und Aggressivität dann mit drin zu haben. Weil wie gesagt, du kannst eben angreifen, du kannst eine Kreatur removen, eine Karte ziehen, dann mit ihm blocken. Wenn der halt eine, keine Ahnung, 10-12 ist, dann kannst du halt sowas auch mal ohne Probleme gegen ein paar Blocker machen und wirst dann davon noch welche los in After Combat. Das ist schon, also es wirkt wie eine zugegebenermaßen sehr faire, aber trotzdem extrem cooles Kartendesign. Vor allen Dingen, weil es halt auch so ein bisschen diesen Martial Arts Aspekt von aggressiv blocken, Advantage und so weiter halt irgendwie noch mit reinnimmt. Aber Marc, wie stehst du noch zu Ryu?
Ich bin ein bisschen begeistert, aber auch gleichzeitig so ein bisschen so. Ich sehe ihn playable und das ist wieder so schwierig bei mir. Bin mir halt noch nicht sicher, wie es aussehen wird, wenn diese Karten wirklich als Karten effektiv rauskommen, also im Sinne von als Magic-Karten in irgendeinem The List-Slot. So finde ich es aktuell noch schwierig, weil er ist halt cool. Er macht halt ein 2-4er für 3 Mana ist fair, er wird stärker und man kann ihn für 5 Mana enttappen, nachdem man auch mit einem Angriff, also man kann angreifen, der Gegner blockt, man enttappt, fügt der Gegner schon Kreatur Schaden zu. Und also man kann mega viel damit machen. Und
nochmal im Combat-Stamp selber. Das ist strange, ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Halt, ja, wenn man blockt, genau, und dann halt den Schaden zufügt, dann ist ja auch wahrscheinlich Excess Damage und dann zieht man noch mal eine Karte. Aber man hat ja vorher gediscardet, ne? Also das ist ja schon,
ja. Ja, auf jeden Fall.
Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr Boros an, muss ich schon sagen. Also haben sie gut gemacht.
Das stimmt. Und ich denke, wenn wir über Ryu sprechen, müssen wir auch über Ken sprechen. Quasi der Counterpart in gewisser Weise. Und zwar haben wir hier Ken, Burning Brawler, 3 Mana ebenfalls, diesmal aber ein generisches und doppelrot für eine 4-2 Legendary Creature Human Warrior. Interessante Toughness-Power-Verteilung hier. Mit Prowess, das heißt, für jede Instant- und Sorcery-Karte, die man castet, bekommt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und dann kann man für ein Hybrid, rot oder weiß, Ken First Strike geben bis zum Ende des Zuges und er hat Shoryuken. Whenever Ken deals combat damage, you may cast a sorcery or spell from your hand with mana value less or equal than that damage without paying its mana cost. Das heißt, immer wenn er quasi angreift, im optimalen Fall 4 Schaden macht, kann man eine Sorcery für CMC4 umsonst von der Hand casten. Das klingt doch erstmal schon stärker als Ryu, oder?
Schon
auf jeden Fall.
Tatsächlich. Ja, das überrascht mich auch.
Aber vielleicht soll man die beiden auch zusammenspielen.
Ja, das wäre natürlich optimal. Wobei, ja, doch, das würde schon passen, wenn man quasi Ryu als Vultron spielt und ihn dann so als Support-Piece, der einfach stärker wird von jedem Buff-Spell, den man quasi auf Ryu castet, durch halt Prowess und dann quasi noch ein Magnum Opus oder was weiß ich, ein Riesenspell irgendwie casten kann, wenn der halt auch seine Größe erreicht hat.
Finde ich halt, dass er Erstschlag haben kann.
Ja, das stimmt.
Das ist für eine 4-2 schon sehr, sehr wichtig. Und es ist halt auch dieser Schaden, den er zufügt. Wichtig ist, wenn er Combat-Schaden zufügt, Es gibt nicht Combat-Schaden an einem Spieler. Das heißt, er hat den Effekt, den die Umezawasierte Super Broken über Jahrzehnte hinweg gemacht hat. Dass es einfach nur Damage irgendwo hin sein muss und nicht wie bei anderen Ausrüstungen oder bei anderen Kreaturen, wenn die dem Gegner Schaden zufügen. Nein, es ist irgendwie Schaden zufügen. Und das ist schon sehr krass.
Also es stimmt, es ist nur Combat Damage. Ne? Das heißt nur, wenn einer Kreatur Schaden zufügt, also das ist,
Das triggert schon immer, wenn er quasi angreift und hittet. Also das ist schon.
Oder wenn er blockt.
Oder wenn er blockt, das stimmt auch, ja. Hat man diesmal auch ziemlich gut. Keine Möglichkeit, sich selbst zu enttappen, was aber ein bisschen zu krass wäre, glaube ich.
Ja, das wäre schon auf jeden Fall krass.
Das ist schon ganz cool. Und ich bin gespannt, ob der Play sieht. Ich denke tatsächlich, dass der ein sehr, sehr cooler Commander sein kann. Wenn man wirklich so ein Spell-Heavy rotes, rot-weißes, man darf ja auch weiß spielen, weil er weiß in den Mana-Symbol drin hat, einfach zum Heavy, zum Hitten und dann so ein paar Spells oben drüber klappt, es wirkt schon sehr cool.
Auf jeden Fall. Ich finde halt den einen Mana-First-Strike echt krass, ne? Also das ist echt, ich dachte, als ich das hier gesehen habe, wäre es ein rotes und ein weißes, aber es ist ein rotes oder ein weißes tatsächlich, also das finde ich schon bisschen wenig, ne? dafür, dass er Tier 4 Angriff hat, ist das schon krass.
Naja.
Aber hey, werden sie schon was bei gedacht haben.
Genau, und vor allen Dingen, dass er dann auch direkt, wenn er angegriffen hat, durch First Strike wahrscheinlich auch durchkommt oder zumindest Schaden macht, dann auch direkt schon ein Free Spell für 4 Mana oder also ohne, dass er noch irgendwas dazu bekommen hat.
Auch hier wieder, diese Karten sind so viel tiefgründiger, als man im ersten Moment denkt.
Stimmt, ja.
Weil man hat erst den Erstschlag und der Erstschlagschaden ist in einer eigenen Combat Phase. Also in einer eigenen Damage-Step. Bedeutet, wenn ich dann einen Lightning Bolt oder sowas oder einen Schock für umsonst casten kann, kann ich eine andere Kreatur, die blockt, zerstören, um eine normale angreifende Kreatur von mir zu verteidigen und so weiter. Es sind so in-depth Möglichkeiten da drin. Das ist eine Thematik, die das ganze Set durchgeht. Ist mir bei jeder aufgefallen.
Ja.
Die haben alle so, die sind ganz nett, die kann man bestimmt cool nutzen. Und dann guckt man noch ein zweites mit drauf und denkt sich, wow, das kannst du so hart abusen, wenn der Fall kommt.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich find's auch so richtig spannend, weil es halt weil es halt wirklich einfach dieses Combat-Meta-Thema bei den ganzen Martial-Artist-Charakteren halt auch einfach durchkommt, dass halt wirklich das Interessante passiert im Combat, wo es halt auch eben passieren sollte. Mal schauen, ob es bei der nächsten Kreatur auch so ist. Und zwar Kreatur diesmal im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar Blanka, Ferocious Friend, für 5 Mana, 3 generische, 1 rotes, 1 grünes, eine 5-5 Legendary Creature Human Beast Warrior mit Haste und Rolling Attack. Blanka, Ferocious Friend, has Trample as long as you've cast 3 or more spells this turn. Und dann Electric Thunder, whenever Blanka becomes the target of a spell, he gets +2/+2 until end of turn and deals 2 damage to each opponent. Das ist eine sehr interessante, also gerade der zweite Text ist sehr interessant für jemanden, der schon Feather the Redeemed gespielt hat. Quasi,
erinnert mich das an jemanden.
Das erinnert mich sehr an Feather the Redeemed. Leider passen die beiden nicht im selben Deck, aber was denkt ihr von Blanka? Ist der gut getroffen in diesem Fall?
Auf jeden Fall. Also Blanka ist schon so ein All-In-Character. Gerade der Rolling Attack finde ich super lustig, dass sie gerade den gewählt haben. Ich meine, das ist halt krass, das ist eine 5-Mana 5-5 mit Trample, mit Haste. Ist halt schon mal super gut, ne? Gerade in Gruul Colors so. Finde ich auch in Ordnung. Aber der Electric Thunder ist halt völlig krass, ne?
Das stimmt.
Weil das ist halt auch wieder das, was du gerade eben gemeint hast, dass diese Sachen im Combat halt richtig krass werden, so, ne? Weil der kriegt Trample for as long as you cast 3 or more spells this turn. Das heißt, das kann auch später passieren.
Yeah.
Das heißt, wenn du zum Beispiel angreifst und du hast 3 Combat Tricks in der Hand, die einen Mana kosten oder was weiß ich was, dann spielst du einfach auf den drauf. Er wird eine 11-11 mit Trample und schießt noch 6 Schaden auf jeden Gegner. So. Das ist halt völlig krass. Das heißt, du blockst ihn, ey, Pech gehabt, ich duck mich jetzt und drück ganz oft B und dann schieße ich Blitze ins Gesicht. Also das ist schon, die haben schon alle diese krassen Combat-Tricks und das finde ich halt richtig cool halt. Und ich mochte Blanka schon immer super gerne. Ich wünschte auch, dass er kompetitiv einfach ein bisschen besser gewesen wäre, was er leider nicht war. Aber ja, deswegen, also ich finde die Karte auch wieder einfach extrem gut. Sie ist wirklich extrem gut. Also gerade in einem Gruul-Deck, wenn du halt Sachen, dann hast du noch einen Giant Growth und was weiß ich drin, weil ich meine, sorry, aber die Spells, die du auf ihn dann spielen würdest, die sind niemals halt Sachen wie gib ihm Trample oder sowas, sondern die sind dann halt Sachen wie, macht die Kreatur, kriegt jetzt plus drei und Trample, ja, oder die kriegt plus drei, eins und so Sachen halt. Das
könnte man nehmen. Deswegen, also das, oh, kriegt plus sieben.
Wird halt ja völlig krank. Und dann, weißt du, dann will jemand sie targeten noch und denkt so, ey, gut, dann töte ich sie halt, dann spielst du halt einen Snakeskin Veil oder was auch immer. Ja. Bam, direkt noch mal plus drei und das ist halt einfach also echt krass.
Für mich fühlt sich's an wie so ein Gruul Feather. Und ich glaube, so würde ich den halt auch aufbauen. Ich würde halt haufenweise Spells drin bauen, die ihm irgendwie Plus geben, die vielleicht mit Flashback wieder spielbar sind oder mit Rebuy, wieder, dass du die wieder kaufen kannst, zurück auf die Hand, dass die nicht in den Friedhof gehen, dass die auf die Hand gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann halt richtig cool sein.
Auf jeden Fall.
Gerade weil du auch jedem Gegner zwei Schaden zufügst, das umgeht ja auch Targets und so weiter. Das heißt,
das ist extrem krass. Du
kannst mega schnell alle Leute am Tisch anpissen und kannst überall zuhauen. Das ist großartig.
Ja, auf jeden Fall.
Kein Hex schützt dich. Und vor allem, du spielst das in grün. Das heißt, du hast einfach auch das Mana, den auf jeden Fall in Runde 3 schon rauszuhauen. So.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen, was ich halt auch noch so spannend finde, also, beziehungsweise das Einzige, was ich schade finde, ist wirklich, glaube ich, dieses mit dem Trampel, wenn man drei oder mehr Spells gecastet hat. Denn das ist schon was, das machst du nicht jede Runde. Also klar, man kann halt viel Buyback, viel Flashback und so weiter machen, aber das geht schon sehr ins Mana auch mit rein. Und das gehe ich, glaube ich, nicht so häufig triggern wie auf jeden Fall Electric Thunder, wo ich denke, das halt wirklich ist wirklich schade, dass es nicht in Feather mit reinpasst. Aber ich würde es tatsächlich sehen in dem Gruul Aura Meta Stack, was wir jetzt halt zu Neon Dynasty bekommen haben. Da würde der perfekt reinpassen, weil einfach ein paar Auras mit hier drauf, ein bisschen Schaden machen am Gegner. Und wenn du dann noch schnell bist mit vielen günstigen Auras, bleibt er auch noch, also hat er dann auch noch Trampel für eine Runde und bleibt permanent groß. Also, das ist schon.
Ich meine halt, er ist halt selbst auch schon ein Spell, ne? Das heißt, wenn du ihn spielst und hast noch zwei Mana offen für zwei kleine Spells, dann hast du schon deine drei Spells gespielt, ne? Ja. Also, ich finde das, ja. Ja.
Aber wir gehen mal weiter zur ersten Karte, die wir, schon revealed bekommen haben. Der Dad-Joke, über den ich mich auch schon gerne aufgeregt habe. Und zwar Chun-Li, Countless Kicks. Ein 3-Mana, ein generisches, ein weißes, ein blaues für ein 3-3 Legendary Creature Human Warrior mit natürlich Multikicker in Hybrid weiß oder blau. Also man kann einfach so viel Mana wie möglich oder wie man halt möchte mit in den Multikicker beim Casten des Spells reinzahlen. Und dann passiert dann später was. Und zwar, when Chun-Li enters the battlefield, exile up to X target instant cards from your graveyard, where X is the number of times Chun-Li was kicked. Put a kick counter on each of them. Und dann die Fähigkeit Lightning Kick. Whenever Chun-Li attacks, copy each exiled card you own with a kick counter on it. You may cast the copies. Also quasi ein bisschen Graveyard, ein bisschen Instance-Matters-Geschichten mit drin. Also es klingt ein bisschen nicht so straightforward wie die Karten, die wir bisher hatten, von wegen, oh, das geht in das Deck, das geht in das Deck. Das ist so ein bisschen mehr Build-Around, oder?
Das ist super daneben, das Ding.
Echt? Das Ding
ist unendlich daneben. Es ist eine 3-Mana-3-3-Karte, die, wenn sie ins Spiel kommt, ein bisschen Kicker bezahlst. Sagen wir, du Platz 2 und exilst nur, keine Ahnung, ein Opt.
Mhm.
Es ist jede Runde, sie greift an, du kriegst ein Opt. Das ist so kaputt. Und jetzt kommt die Überlegung, ja, okay, dann mache ich das Ding halt kaputt. Dann kommt die nächste und die Karten bleiben im Exil mit dem Kick-Counter.
Das stimmt, das heißt, ja.
Auch die nächste hat Hau-zu für ein Opt. Und wenn ich da mal spiele und die kommt ins Spiel und ich kann sie multikickern, dann behalte ich halt die alte Version und die neue exilt nur ein paar mehr Karten aus dem Friedhof. Das heißt, auch die zweite ist nicht tot. Die zweite kann ich spielen, kann ein paar Kicker-Kosten bezahlen, um noch mehr Karten rauszumachen, kann dann mit der alten angreifen und kann mehr Effekte haben.
Das stimmt.
Die ist so unendlich daneben, meiner Meinung nach. Das ist ein krasses Viech, meiner. Es ist, selbst als Commander, jedes Mal, wenn sie kommt, kommen mehr Karten. Es ist, ich bin geschockt tatsächlich. Ich bin wirklich geschockt von der Karte.
Die sind halt geschützt, ne? Die kommen, die kriegst nie wieder weg, die Karten.
Ja.
Die sind einfach für immer geschützt. Ja. Und das macht's halt wirklich krass, wenn du dann halt mal guckst, wenn du damit jetzt halt irgendeine Extra-Turn-Karte copiest.
Oh, gut.
Ja. Schau, dann war's das. Die Gegner sind gerade tapped out, du bringst sie rein, copiest eine Extra-Turn-Karte, greifst an, dann war's das. Ende, ciao.
Das, so das stimmt. Da.
Vor allen Dingen, ich meine, sie hat keinen Haste, ne?
Ja.
Ja, aber das ist kein Problem. Das war's. Weiß und Ausrüstung. Das ist ja null
Problem. Das war's halt. Das war's. Das ist das Einzige, was die Karte nicht echt komplett broken macht. Aber ich muss schon sagen, gerade in einem Deck, wo du blau hast, gerade, ich meine, ich sehe es halt immer, ich denke halt immer über Commander nach, ne? Und halt so, ja, wie ist es im Commander und so. Das ist halt einfach völlig busted.
Ja.
Sorry, aber das
ja, tatsächlich ist. Tatsächlich
ist das. Unendliche Boardwipes und endlich alles. So, weißt du, du hast einfach alles für immer.
Ja.
Alles für immer halt.
Alles
so.
Für immer, das genau.
Geht das geht nicht.
Aber das ist tatsächlich was, das habe ich noch gar nicht, das habe ich wirklich jetzt gerade erst realisiert, wo ihr darüber gesprochen habt, ist halt tatsächlich, es ist komplett frei von irgendwelchen CMC-Auflagen oder sowas, von wegen, dass du nur Instant oder Sorcery Spells mit drei CMC oder weniger.
Danach irgendwie wieder in den Friedhof gehen, dass du die immer genau. wieder neu ausmachen musst, dass die, na, dass du oder dass du. Nein, nein, gar nichts, gar nichts.
Genau, du kannst wirklich jede Instant, Nexus of Fate oder was auch immer quasi instant eben Time Warp gibt, kannst du einfach so immer casten, jede Runde und
jede Runde.
Das ist crazy. Also, das ist ein Kill on Sight auf jedem Commander Table, diese Karte auf jeden Fall. Anders wie vielleicht.
Oh Gott.
Bitte?
Ich find's einfach nur richtig krass. Es ist halt wirklich so. Also, ich finde sie und Blanka bis jetzt die krassesten, ja. muss ich echt sagen. Also,
ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber
ich finde es halt auch lustig, dass die ganzen Farben bisher immer auf die Outfits von den Leuten irgendwie sind.
Jo,
ne?
Das stimmt.
So, gut, ihr Honda hätte auch meiner Meinung nach dann blau noch haben müssen. Ken hätte noch aber es ist halt, Rio ist weiß. Ken hat halt, gut, der hat hier das schwarze Outfit, aber Ken ist eigentlich in einem roten Outfit. Mhm. Das, ist halt eigentlich, das Rote sieht eigentlich aus wie Rio, nur in Rot mit einem weißen Tuch. Blanka ist halt rot-grün so, aber es passt trotzdem. Hat schon Lee ist halt immer weiß-blau gewesen. So. Ich verstehe halt nicht so ganz, warum sie jetzt dieses, abgesehen jetzt, gut, der Multikicker, das passt, aber ich verstehe halt nicht ganz flavor-wise, warum sie diese Instant Sorcery Matter Kreatur ist, das verstehe ich nicht so ganz.
Was vielleicht Lightning Kick? Sorry, wegen halt Lightning Bolt?
Ja, aber sie hat halt einen so einen, auch so einen Range Attack, aber das war's halt. Der ist auch noch nicht mal besonders gut halt so, ne? Deswegen, also ich weiß nicht. Gibt es auf jeden Fall andere, die es besser, wo es besser gepasst hat, aber hey, sie wollten halt irgendwas mit dem Multikicker machen,
natürlich.
Was neu ist. Also hey, warum nicht?
Ja.
Warum nicht? Aber gehen wir mal zur nächsten, wa?
Genau, wir gehen mal Thema Kill on Sight. Jemand, der nicht fürs Killen ist, ist Dalsim. Moment. Pliable Pacifist. Ja.
Ich war Pliable,
Entschuldigung.
Das heißt, also knickbar, faltbar. Faltbarer Pazifist.
Sehr gut. Eine 4-Mana, 2 generische, ein grünes, ein weißes für ein 1-3 Legendary Creature Human Monk mit Reach, natürlich. Und Teleport. Dalsim, also diese Kreatur, hat Hexproof, unless he's attacking. Whenever a creature you control with reach attacks, untap it and it can't be blocked by creatures with greater power than with greater power this combat. Und dann die zweite Fähigkeit, Fierce Punch. Whenever one or more creatures you control deal combat damage, do player draw a card. Also ein Reach matters und damit auch gleichzeitig ja Hexproof, solange er selbst nicht attackiert. Auch ein sehr interessantes irgendwie Design. Natürlich hast du ein bisschen lame mit dem Toski-Text quasi. When this deals combat damage, draw a card. Das ist halt einfach immer gut. Aber ja, was haltet ihr von unserem 4-Mana 1-3 Legendary Monk?
Wieder super flavorvoll.
Ja.
Also, gerade dieses, dass er Reach hat, ist halt super lustig, weil er kann ja einfach seine Gliedmaßen extrem lang machen. Das ist ja das, wofür er so bekannt ist. Deswegen finde ich das schon super lustig. Und der Teleport halt, der könnte auch irgendwas mit Phasing haben, ne? Also das verstehe ich jetzt nicht mit dem Hexproof. Macht für mich nicht so viel Sinn. Wäre halt eher so ein Phasing-Ding, aber ja, okay, passt vielleicht nicht mit dem Grün. Aber ja, also ich finde diese zweite Fähigkeit, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mit Reach angreift, wird sie untappt und kann nicht mit Kreaturen geblockt werden, die mehr Power haben. Das heißt, die stärker sind als die Krit. Das ist halt super krass, ne? Vor allem mit dem Fierce Punch halt so. Das heißt, du willst halt kleine Kreaturen haben mit Reach. Das ist halt super weird. Also, das ist ein super weirder Build-Around, so. Aber irgendwie halt, ja, crazy halt so. Also, ich find's ganz crazy. Ich hab bis jetzt sehe ich's noch nicht wirklich.
Ich muss sagen, also die, Es ist der Spinnenkommando, auf den ich immer gewartet habe. Alle so 3, 2, 4, sie haben alle Reach. Naja. Der ist der Spinnenkommando, auf den ich immer gewartet habe.
Stimmt. Genau das war das, was ich gerade gemeint habe. Ich sehe ihn noch nicht in irgendeinem Deck, aber in einem Spinnendeck. Oh Mann.
Okay, das ist sehr gut. Ja. Das ist tatsächlich sehr gut.
Das stimmt.
Aber vor allen Dingen, das stimmt. Dieses Untapped that can't be blocked, das, also erstmal dieses Untapped ist quasi all your creatures with reach have vigilance, mehr oder weniger. Und halt eben das nicht geblockt werden können von größeren Kreaturen mit einer 1-3er Kreatur, worauf dieser Text gedruckt ist, das ist schon echt schon stark. Also es wird sehr schwierig sein, da überhaupt was zu finden, was da überhaupt was blocken kann, weil nicht viele Leute irgendwelche 0-4er oder so spielen. Also.
Ja, vor allem nicht im Commander oder in anderen Formaten, wo die Karten legal sind.
Also. Wow, die Karte, das ist wirklich halt, wir sitzen hier und lesen diese Karten, und je länger ich da sitze mit euch und wir darüber reden, desto mehr denke ich mir, Alter, was geht mit dieser Karte so? Weil es ist wirklich halt so dieses Spinnendeck auf jeden Fall, aber dann hast du halt diese Spinnen noch, und dann hast du aber auch grün-weiß, wo halt diese zwei Bäume drin sind, ja, die halt sagen, Creatures deal power equal to their toughness.
Oh, yo.
Da kann die trotzdem nicht geblockt werden, weil ihre Power ist immer noch kleiner.
Das stimmt.
Aber sie greifen halt trotzdem für 4 oder für 5 an. Das ist halt völlig Banane. Ja. Dann machst du so ein Spider-Spawning halt und dann, ciao, hast du einfach das Board voll mit Spinnen, die halt einfach für 2 durch, immer. Und du ziehst jedes Mal eine Karte. Mhm. Du ziehst jedes Mal eine Karte für jede Kreatur, die durchgeht. Ja. Also wirklich, das ist völlig krass. Und dass er dann noch Hexproof hat. Ich meine, warum sollte er angreifen? Ja. Warum sollte er angreifen? So? Warum?
Das gibt's keinen Grund. Das stimmt allerdings. Tatsächlich, wir haben aber noch eine Kreatur, die, ach, also sie haben wirklich alles aus dem Toolkit gezogen, um irgendwelche
Referenzen zu machen. Verkaufen.
Sie wollen es wirklich verkaufen. Aber da muss ich gerade lachen, weil ich es gerade erst realisiert habe. Und zwar für unsere nächste Kreatur, Guile Sonic Soldier, ein 4-Mana, 4-4 Legendary Creature Human Soldier with Mana-Kosten. Generisch, blau, rot, weiß, was natürlich seine Referenz ist auf America. Good old America. Ja, America. Ich habe sofort den Theme von ihm im Kopf. So. Genau, deswegen.
Das beste Song, bester Song.
Bester Song auf jeden Fall. Aber wir gucken mal, was er macht. Und zwar kann er, while Guile Sonic Soldiers enter, whenever this creature enters the battlefield or attacks, put a charge counter on him or remove one from him. When you remove a counter this way, choose one. Sonic Boom. Guile Sonic Soldier deals damage to any target. Man weiß, glaube ich, noch gar nicht, wie viel jetzt zu unserer. Oder, Moment, habe ich gerade den falschen Text?
Nee, das ist so. Ich gucke auch gerade noch mal. Man sieht es nicht, weil wir haben ja bis jetzt. Ja.
Stimmt.
Bis jetzt für uns nur dieses
Twitter-Bild. Aber ganz kurz für die Leute, wo es sagt, ah, das ist so minimal anders und die Karten sind doch minimal anders. Wir arbeiten gerade mit den ersten Bildern im ersten Material. Genau.
Wir wollten es unbedingt noch drin haben.
Genau die Ecke. Die Ecke fehlt, wo steht, wie viel Schaden.
Ja, okay.
Und es fehlt auch das nächste. Deswegen, das ist leider die Karte, wo wir am wenigsten Infos zu haben, schon direkt mal vorneweg.
Genau, aber.
Weil der nächste Text ist genauso.
Genau, aber die zweite Fähigkeit, man weiß noch nicht, wie sie heißt, aber this creature gains irgendwas, was wir auch noch nicht wissen, und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Wie, also diese Referenz mit America, ich hab's gerade erst so realisiert und dachte, oh mein Gott, das ist so dumm und ich liebe es.
Das war das Erste, was ich realisiert habe. Einfach nur, weil ich komme aus einer Zeit, wo es Jeskai noch nicht gab.
Mhm.
Und damals hast du es halt American genannt. Es war American Delver. Es war American Blade. Das war halt damals die Bezeichnung. Und wir hatten halt Jeskai noch nicht. Deswegen war das Erste, was ich mir gedacht habe. Und ich habe es halt immer noch im Kopf. Für mich heißt es auch nicht Sultai, sondern Bug bis heute.
Ja.
Und das Erste, was ich im Kopf habe, war so America. America!
Ja, was meint ihr denn mit, oder wie findet ihr denn geil Sonic Soldier? Wir wissen natürlich jetzt noch nicht so alles, was da jetzt passiert. Jedoch, also es funktioniert auf jeden Fall mit Charge-Countern. Das heißt, er muss mindestens 2-mal angreifen, bevor irgendwas passiert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nee, weil er kriegt ja auch schon einen, wenn er reinkommt.
Stimmt, okay. Er kriegt einen, wenn er reinkommt, aber wenn er dann angreift, dann müsste er für den zweiten Effekt noch mal vorher zwischendurch angegriffen haben, wenn man beim ersten Mal direkt was gemacht hat. Ja, das ist die wenige Information, die wir haben. Wie findet ihr den geil?
Auch sehr flavorful. Auch wieder sehr flavorful mit der, wie das funktioniert. Mhm. Weil um Sonic Boom zu spielen im Spiel, muss man tatsächlich rückwärts gedrückt halten. Mm. Also das heißt, um den Sonic Boom, diesen Video eben auch, du hast ihn sehr schön auch ausgesprochen, Sonic Boom, um den halt rauszuhauen, musste man halt rückwärts gedrückt halten. Das heißt, es hat immer mal kurz gedauert, bis der sich halt wirklich aufgeladen hat. Also wer sich ein bisschen mit Kampfspielen auskennt, weiß, so wie so ein Hadouken zum Beispiel, ist einfach, drückst einfach unten vorne irgendeinen Knopf, Hadouken so. Sonic Boom war tatsächlich was, das musste halt gecharged werden halt. So, ja. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr flavorful. Ich wüsste halt gern, was der zweite Text ist. Wissen wir halt leider noch nicht. Wahrscheinlich, wenn wir fertig sind mit aufnehmen, kann es sein, dass. Oder wann kommen die offiziellen Sachen? Wahrscheinlich wissen wir es bald.
Die nächsten Tage deswegen, auf jeden Fall.
Aber ich finde halt allein schon eine 4-Mana 4-4, ja, ist okay. Also es ist halt, er hat halt diese Indestructibility nur, wenn er angreift. Zum Beispiel, aber was die andere Ability ist, wissen wir halt nicht. Ne? Könnte natürlich auch Double Strike sein oder Strike,
Flying, es würde auch passen.
Flying, ja
oder könnte sein. Lifelink, keine Ahnung.
Kann auch sein, ja.
Ja.
Hexproof.
Es ist noch viel, viel im Raum, was geil angeht. Aber wie gefällt dir denn geil erstmal so Mark?
Also, er hatte halt diesen Miracle-Theme, aber für mich war er auch nie mehr als so ein Miracle-Gimmick in dem Spiel. Und sie wollten halt Amis lustig machen, dass Amis überall ihre Fahne drauf klatschen und überall ihre Fahne hissen. Und gefühlt war das auch nur so ein Meme-Charakter in den ganzen Spielen. Und sie zieht es hier weiter, das finde ich großartig. Ich fand ihn halt nie gut. Also, muss ich leider sagen, ich fand ihn nie gut.
Ja. Sorry, da hast du einfach keine Ahnung, der war so kompetitiv.
Ich hab Street Fighter gesehen, die was machen konnten. Klar, Sonic Boom etc. kennt man, aber das war halt so,
Ja, also ich fand ihn auch immer schwierig zu spielen halt, aber tatsächlich kompetitiv war er tatsächlich auch relativ weit vorne dabei. So. Aber das stimmt halt, ne? Er war halt wirklich dieses America-Meme halt so, immer dieser Kamm, den er dabei hatte, die zwei Flaggen auf jedem Arm halt so. Ne? Aber trotzdem bester Soundtrack im Spiel, so muss man schon sagen.
Auf jeden Fall.
Legendäre Soundtrack einfach.
Passt einfach zu allem.
Aber ja, ich bin mal gespannt, was seine Fähigkeit tatsächlich ist. Ja. Weil ja, ist schade, wissen wir halt leider noch nicht.
Es wäre natürlich interessant, wenn man dann irgendwie gerade mit den Modified-Karten jetzt von dem neuesten Set vielleicht irgendwie mit Marken drauf zulegen, Marken verdoppelt, vielleicht irgendwie geht da irgendwas. Aber ja, das werden wir dann herausfinden, wenn wir seinen vollen Text quasi genießen können. Aber tatsächlich haben wir immer noch eine letzte Karte, über die wir noch ganz kurz reden wollen. Und zwar ist das Zangief the Red Cyclone. Für 5 Mana, 2 generische, 1 schwarzes, 1 rotes, 1 grünes, eine 7. Und hier fehlt uns halt wieder Informationen. Für die Toughness wahrscheinlich 7, 7, 6, 7, 3, keine Ahnung. Für eine eben diesen Betrag Legendary Creature Human Warrior mit dem Text Zangief the Red Cyclone must be blocked if able. Die erste Fähigkeit Iron Muscle. As long as it's your turn, Zangief has indestructible. Und natürlich der Spinning Pile Driver. Whenever Zangief deals damage to a creature, if that creature was dead, excess damage this turn. That creature's controller sacrifices a non-creature, non-land permanent. Und ja, das auf jeden Fall, also die Kombination mit muss geblockt werden, solange es eben, solange Kreaturen denn da sind, die ihn blocken können. Und dass er Unzerstörbarkeit hat und noch Excess Damage, noch weitere Sachen wegnimmt. Das ist doch ein Beast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist direkt auch die Farben, ne? Das erinnert mich auch direkt an mein Tantes Warweaver-Deck, was ich super gerne spiele. Das halt sagt, jede Kreatur muss angreifen, jeden Zug, wenn möglich. Und das ist halt einfach super geil, weil wenn sie dann noch was haben, was sie irgendwie zurückgehalten haben, nach Combat halt gespielt haben, dann greifst du halt mit Zangief an. Mhm. Ciao. Er muss halt geblockt werden. Er sagt halt zum Glück nicht, every creature that is able must block him, sondern er muss einfach nur geblockt werden. Also das wird, glaube ich, völlig übertrieben. Aber ja, wenn du dem dann halt noch irgendwie dann Death Touch und Trample gibst, ciao, dann war's das. Ne? Das ist also, ja, finde ich schön, dass man noch was sacrificen muss und sowas, das ist halt schon fies. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch ziemlich viel Spaß macht. Es ist halt die zweiteuerste, ne? Also zusammen mit E-Honda ist, glaube ich, die teuerste. Nee, Honda kostet 6.
6, kostet 5 und auch 5,
ja. Aber finde ich auch, wie gesagt, fair auf jeden Fall. Ja. Weil mich fragt, also ich denke, er wird nicht so viel Toughness haben, ne?
Wahrscheinlich.
Er wird maximal 5, 4 oder 5 maximal.
Ich würde sogar noch tiefer gehen. Ich wäre wahrscheinlich so bei 2 oder 3. Was einfach die Bewandtnis hat, ich vergleiche ihn aktuell so mit Zogo Helm Smasher. Nee, es war nicht Helm Smasher, es war Zogo. Irgendwas. das war auch eine der Khans, tatsächlich, aus Khans of Tarkir. Und der war auch so. Der musste angreifen, der war unzerstörbar, wenn er angegriffen hat und hat Dinge getan.
Und noch, es war der Helm Smasher. War der Helm? Sag genau das, was du gerade sagst, ja, 7-2.
Genau, er ist 7-2. In
Mardu gelassen, ne?
Genau, Mardu. Und er auch so. Er muss zuhauen und es ist so stark. Wenn er angreift, er kriegt, glaube ich, keinen Schaden oder ist ein Zerstörer. Also beidem. Und das passt dann, das hat mich da sehr krass dran erinnert. Ich finde das krass mit diesem Axis Damage, wie sich dieses Axis Damage von etwas, wo ich gedacht habe, so, ja, das machen sie halt in Kaltheim so ein bisschen. Zu wirklich einem Ding weiterentwickelt hat, was jetzt sogar in Secret Lair weitergemacht wird. Also Axis Damage war für mich so, okay, das haben die Giants, das war's. Aber nein, es gibt mittlerweile so viele Karten, die Axis Damage haben, dass ich mich noch nicht mehr darüber wundere, dass es eine Axis Damage Karte ist.
Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag tatsächlich diese Axis Damage Terminologie einfach nur, weil es halt Combat ein bisschen interessanter macht. Weil sehr häufig hat sich Combat gerade in Commander angefühlt als ein notwendiges Übel, um Sachen zu triggern. Und durch halt diesen Fokus auf Axis Damage hast du halt einfach nochmal ein neues Element, auch Board States nochmal anders zu evaluieren. Und ich glaube, wenn Commander 1 braucht, ist es mehr Incentive anzugreifen und nicht halt, dass diese riesen Board States sich die ganze Zeit aufbauen. Und ich glaube, hier Zangief macht das schon sehr, sehr gut. Also im Endeffekt, solange es dein Zug ist, ist es ja auch egal, wie groß die Toughness ist. Deswegen mal schauen, ja, wie das halt wird. Aber ja, ich würde mal sagen, abschließende Gedanken zu dieser Secret Lair. Werdet ihr es euch kaufen? Wie findet ihr es, Marc?
Schon noch eine Sache dazu sagen, ganz schnell. Ich denke halt, dass der Axis Damage deswegen halt cool ist hier auf der Karte, weil die sonst relativ nutzlos wäre. Ja, wenn sie das nicht hätte, dann blockst du halt einfach mit deinem 1-1er Token. Ciao, so. Ja. Ist dir halt egal, ne? Du blockst ihn halt einfach gut. Ciao, war ein netter Angriff, aber das war es halt auch so. Er stirbt zwar nicht und du hast ihn jede Runde, aber er kann auch nicht mit blocken. Aber ja, dadurch bestrafst du halt die Leute dadurch, dass sie blocken halt mit ihrer 1-1er Token, aber dafür müssen sie irgendwas sacrificen halt. Und ich finde, das macht die Karte überhaupt erst spielbar für mich. Ansonsten wäre es halt so, ja, okay, ist ganz nett. Weil Helm Smasher zum Beispiel war ja auch, dass der dann halt einen 1-1-Counter dafür bekommen hat, wenn die Kreatur gestorben ist und so. Also es muss schon dann irgendein Payout dafür geben, dass halt der Schaden auch passiert. Und ich finde halt dieser Access Damage, das passt halt auch gerade bei Zangief. Er ist ja auch der größte und stärkste Red Cyclone im ganzen Spiel, der einzige Grappler. Super geil. Finde ich gut.
Auf jeden Fall. Aber auf
deine andere Frage einzugehen, werde ich es mir kaufen? Ja. Das wird das erste Secret Lair sein, was ich mir kaufe tatsächlich. Und wenn es nur ist, um die Karten auszustellen. Aber ich bin so ein riesen Street Fighter-Fan immer schon gewesen. Das Einzige, was das jetzt noch toppen könnte, wäre tatsächlich ein Batman Secret Lair oder ein Mortal Kombat Secret Lair. Und ich glaube, das kommt irgendwann mindestens ein DC Secret Lair. Warner Brothers mag Geld, Hasbro mag Geld. Also warum nicht? Ich kann mir das schon vorstellen, dass die beiden irgendwann zusammenarbeiten.
Marc, wie sieht es bei dir aus? Willst du die holen?
Holen werde ich es mir wahrscheinlich nicht. Einfach weil sie sind cool, die Karten, und ich werde mir vielleicht ein oder zwei davon holen, aber halt nicht alle. Das ist aber ganz lustig. Wir hatten neulich auf Twitter so ein Gespräch drüber, über so einen Rahmen, wo man genau 9 Karten reintun kann. Und Adam Malone noch drunter geschrieben, so, ach, leider habe ich das noch nicht. Jetzt ist die Möglichkeit.
Genau, das stimmt. Das stimmt.
Ja, mit der einen Was Bonuskarte? Glaubt ihr, wird
Secret-Karte sein?
Wie bitte?
Glaubt ihr, die Bonuskarte wird M. Bison sein?
Das wäre krass.
Glaubst du wirklich?
Vielleicht wird es auch das Auto sein, das man zerstören kann in den Bonus-Stages. Ne?
Das wäre auch geil. Ich glaube tatsächlich, du hast ja selber auch schon gesagt, es sind ja nur Helden. Es sind ja nur Personen sozusagen. Ich fände es halt cool, wenn sie unten drunter irgendwie so als, von mir aus auch als Planeswalker, einen der Nicht-Guten reinknallen und sagen, hier ist der Endboss, das ist Gibbon.
Was super krass wäre, wenn auf der anderen Seite so direkt so als Ankündigung für die nächste Secret Lair einfach so ein Crossover-Ding drin ist. Und zwar irgendwie, weiß nicht, Kazuya von Tekken oder so. So auch ein Hint von wegen Street Fighter Cross Tekken. Was wäre auch immer noch. Nee, Moment. Street Fighter Cross Tekken gibt's schon, aber Tekken Cross Street Fighter wurde angekündigt, aber ist noch nie erschienen, oder?
Doch, ich glaube, beide gab's.
Echt?
Beide gab's, glaube ich.
Okay. Ja. Ich wusste nur, dass es irgendwann mal so ein Meme war, dass es halt das zweite kam irgendwie nie raus und so. Deswegen, das finde ich krass, wenn Kazuya auf einmal da wäre.
Das wäre völlig verrückt. Das ja völlig verrückt.
Ach ja, aber was haltet ihr von den neuen Secret Lair Cross Street Fighter? Lasst uns wissen in den Kommentaren. Und ob ihr es euch kaufen würdet, welche Fighting-Franchise ihr euch noch so wünschen würdet. Aber ich würde auch sagen, das bringt uns am Ende zu dieser etwas überlang geratenen Folge Radio Ravnica. Hoppla. Aber ich meine, wir hatten ja auch super Themen und einen super Gast, von da kann man es schon mal sehr gerne machen. Malone, wo findet man dich denn im Internet?
Überall, tatsächlich. also auf allen relevanten Plattformen, sag ich mal so. Finde mich auf Twitter als MTG Malone. Da poste ich ab und zu mal Sachen, nicht oft, aber wenn, dann ist es meistens lustig. Ich habe einen YouTube-Kanal natürlich, wo ihr mich als MTG Malone findet. Und bin auch auf Twitch, wo ich allerdings nur maximal ein bis zweimal im Monat streame, weil es mir einfach, ja, ist jetzt nicht irgendwie mein Hauptaugenmerk, aber wenn ich streame, dann streame ich auch auf YouTube. Also ich streame dann immer auf beiden, das heißt, man kriegt es auf jeden Fall mit. Mhm. Aber ich sag mal, das Wichtigste ist auf jeden Fall YouTube und Twitch, Twitter, wenn ihr wollt. Also wie gesagt, ist nicht so wichtig, aber ich versuche ein paar Follower zu sammeln. Vielleicht kann das ja irgendwann mal was Positives
bringen. Ja, auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall auf seinen Kanälen euch um. Es ist wirklich fabelhafter Content. Wenn ihr, gerade wenn ihr auf Arena steht, gibt es meiner Meinung nach nur wenige, die es besser machen. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch nochmal herzlich bedanken an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich der General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan-Erik. Vielen Dank für euren monatlichen Support. Wenn ihr auch ihr uns unterstützen wollt mit einem monatlichen Betrag beim Produzieren dieses Podcasts, bei unserem YouTube-Channel und bei allem drum und dran, dann könnt ihr es gerne tun bei patreon.com/gamery. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet. Und an dieser Stelle auch vielen Dank, wie gesagt, an Marc für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Vielen Dank, Malone, dass du auch diese Woche dabei warst. Und ich hoffe, man sieht man sich nochmal in einer weiteren Folge.
Sehr gerne. Ich komme immer gerne vorbei. Hat extrem Spaß gemacht.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit allem, was es so rund um Magic the Gathering gibt. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.